Willkommen zum Nerdgelaber-Podcast. Lebens- und Leidensgeschichten von Bastlern, Freaks und Nerds. Ja, moin zusammen. Ihr hört das Nerdgelaber. Diesmal direkt hier vom Podstock. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aus Sibbese. Mein Name ist Stefan und ich begrüße meine Gäste heute, der Frank. Hallo Frank.
Guten Abend.
Und den Dennis.
Guten Abend.
Moin. Ja, Thema haben wir heute eigentlich nicht so, aber wir haben das Oberthema Bisamratte.
Ja, das dringende Bedürfnis zu einem Bisamrattengespräch.
Genau, einem Bisamrattengespräch. Aber was ist das mit der Bisamratte? Das erklären wir gleich auch noch, würde ich mal sagen.
Ja, können wir erklären.
So, ich habe jetzt ein bisschen Themenliste gemacht, aber die verrate ich jetzt natürlich vorher nicht, ist klar. Reden wir doch erstmal über das Podstock.
Ja, super wie immer, ne?
Ja, ja. Muss so, ne?
Heimelig und einfach toll.
Ja, vielleicht hört man ja im Hintergrund ein bisschen die Musik. Da
oder
wird
die
gleich,
Kinder.
Oder die Kinder, ja. Auf der Bühne wird auch noch was passieren.
Meins hört man nicht, das ist da irgendwo weiter weg.
Ja, aber guck mal da, ein Zyklop. Nee,
das ist ein
Zweiauge
oder so.
Vier auf Auge. Der Stirn und auf der Nase.
Ach, und auf der Brust noch.
Auch das noch.
Das ist einfach.
Die meisten davon wackeln.
Das ist einfach eine unheimlich entspannte Stimmung.
Ja.
Es sind nette Leute, nur nette Leute.
Auf jeden Fall.
Es anpumpen ist nicht.
Nee, das Einzige ist, es gibt natürlich immer, wie immer, Leute, mit denen man vielleicht nicht so eine große Schnittmenge hat, aber hier begegnet man sich grundsätzlich aber höflich und auf Augenhöhe und eigentlich immer irgendwie herzlich.
Ja.
Auch wenn man nicht viel miteinander zu tun hat.
Nee, na, man muss ja auch nicht mit jedem was zu tun haben. Aber ich habe mit unheimlich vielen Leuten, mit denen ich vorher nie was zu tun hatte, dadurch Kontakt gehabt, dass ich es einfach gefragt habe, was sie beruflich machen.
Ja, warum auch nicht?
Und da bin ich mit dem Hendrik zum Beispiel, mit diesem DVD-Menschen, in ein langes Gespräch gerutscht.
Okay, bist du sozusagen in ein Kaninchenloch gefallen mit ihm zusammen.
Kannst du so sagen.
Ja.
Das passiert jetzt ständig, dass man in längere Gespräche rutscht.
Ja, und ich habe mit unheimlich vielen Leuten jetzt viel mehr als letztes Jahr gesprochen.
Ja.
Und Kontakt gehabt und auch mal längere Zeit zusammengesessen und durch die Aktionen hier auch unheimlich viele neue Leute auch irgendwie kennengelernt und ein bisschen
so
Kontakte geknüpft und ja, also ist richtig schön. Hallo.
Ist
ein Vielauge, guck mal.
Ja, die Kinder dürfen ja hier auch frei rumlaufen. Ne? Und das nutzen, das machen die auch.
Das nutzen die schamlos aus.
Ja.
Aber ich finde auch gar nicht auf eine nervende Art und Weise. Ganz im
Nein,
das ist total erfrischend.
Du beobachtest auch Kinder nie im Streit. Ich habe noch keinen Streit zwischen den Kindern beobachten können.
Außer, dass sie sich ab und an mal schubsen oder so.
Das passiert schon. Aber
ja. Aber
vorhin haben da drei Jungs mit dem Müllauto gespielt. Das war so herrlich.
Mhm. Du siehst auch die Kinder praktisch nicht. Also das ist so. Ne, für die Eltern ist das genial.
Ja.
Die Kinder laufen hier rum und eigentlich muss man die nur ab und zu mal füttern und denen was zu trinken anbieten und
oder sie verbrennen sich nicht nur beim Löten, sondern auch an der Pfanne. Aber keine. Wir reden nicht von Brandwunden, also deshalb ist alles super.
Ja, genau. Ja, und sieht auch gut aus hier, muss ich sagen.
Ja, das Gelände hat was Heimeliges.
Ja, auf jeden Fall. Also so alles, was man hier so sieht, also auch was aufgebaut ist und was hinten mal die Bühne, also hinter uns, also hinter mir ist die Bühne praktisch. Das ist auch wunderbar anzuschauen. Ne? Das ist echt, es ist auch überhaupt nicht eskaliert, auch von der Bühnentechnik her nicht.
Ja, das ist natürlich für uns so, aber ich meine, wir sind hier mitten im Wald und wie viel Watt hatte der Laser noch, der da gestern
ich weiß, in die Motten der hatte nicht hat? Viel, 500 Milliwatt oder so, 700 Milliwatt. Das war jetzt nicht viel, das war aber okay.
Das ist schon dolle, also so für die Motten war es, glaube ich,
noch gar keinen gesehen mit einem Beamer, der dieses Podstock-Logo per Beamer in die Bäume. Das hatten wir im letzten Jahr.
Da haben wir das in die Botanik projiziert.
Ja,
es gibt einen Beamer da drin, den kleinen für die Innenbühne, aber.
Aber den könnte man ja dann nachher mal rausholen und.
Vielleicht, ja.
Wenn da irgendwo auf der Innenbühne jemand sitzt, egal. Ja. Wir holen uns mal, wir braucht den dann nicht. Ja. Ach, das ist richtig schön. Also mir gefällt das sehr gut.
Na, wir haben eigentlich auch mit dem Wetter ziemliches Glück. Es gab wohl am ersten Aufbautag, haben die wohl ein bisschen was abgekriegt von oben.
Aber ja, da sind wir ein bisschen nass.
Also kleine Schauer zwischendurch.
Ja, aber
ganz, ganz wenig. Und halt einmal in der Nacht, ne? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag.
Das habe ich ja nicht mitgekriegt im Hotel in Hildesheim.
Ja, ich im Zelt schon.
Ja, ich bin ja am Mittwoch schon hier gewesen. Und da hat es zwischendurch mal ordentlich geschüttet. Mhm. Aber gut, dann bist du halt reingegangen oder hast dich irgendwo untergestellt. Aber da stand auch, das Tarp hier vor der Bühne war ja schon da. Da haben wir dann drunter gesessen. Alles gut. Also
wir haben es ein Jahr mal gehabt, da war hier mit Unwetterwarnung und so. Und dann hat sie immer ordentlich geschüttet. Da sind dann alle rein.
Da ist doch auch die Elektronik reingetragen.
Ja, ja, mal eben auf die Schnelle. Das hat aber auch funktioniert. Und die kam dann, als es trocken war, wieder raus. Und ich kann mich eigentlich, ja, es hat wohl da mal geregnet, aber ich kann mich trotzdem nicht negativ dran erinnern. Selbst wenn das hier passieren sollte, kommen wir da trotzdem mit klar. Ja.
Und ich denke, wir sind dann auch schnell genug, den Kram mal eben... Ja. rein zu befördern. Sind ja genug Leute hier.
Es sind genug Leute und es sind auch alle Leute bereit zuzupacken.
Ja. Wie viele Leute sind ungefähr hier?
Also ich habe, bevor ich abgereist bin, mal in die Teilnehmerinnenliste geguckt und da kurz durchgezählt und kam so auf 64.
Ich habe sogar schon 68 gezählt gehabt von den Teilnehmern. Ja. Und jetzt muss man ja noch rechnen, sind nicht alle davon alleine. Also ich stand ja auch da drin, mein Sohn ist noch mit dabei. Ne? Und
stimmt,
der,
ja.
Kai, wir zählen die Kinder mit.
Der Kai hat,
ja klar.
In dem Fall schon, der ist auch schon im Podcast aufgetaucht hier.
Ja, ja, stimmt. Also
nee, aber auch die Partner und so. Ja. Also ich meine, das macht ja schon eine Menge Menschen. Ja.
Also Sebastian sagte was von ungefähr 80 Leuten, die insgesamt hier sind.
Ja. Habe ich auch gehört, so 75 bis 80. Ja. Das ist aber weniger als in 2019.
Ja,
das ist wohl wahr.
Aber es war ja letztes Jahr auch schon weniger. Und dieses Jahr fehlen ja ein paar wichtige Leute.
Ich sage nur Hobbyquerschnitt.
Hobbyquerschnitt fehlt, ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht, woran es im Einzelnen liegt, aber dieses Mal haben wir ja auch irgendwo mitten die Ferien getroffen. Das war halt auch nicht jedes Jahr so. So, und dann kann auch durchaus mal der Familienurlaub dann wichtiger sein, ne? So, deshalb, also.
Ja, bei so vielen Interessenten kriegst du keinen konfliktfreien Termin hin.
Nee, eben. Das ist richtig.
Das ist halt so. Und dann ist es mal so und dann muss es mal so. Und dann hast du einfach dann das eine Jahr für die einen halt das besser und für die anderen im nächsten Jahr.
Aber es ist ja auch letztendlich egal.
Ja.
Es ist jedenfalls schön, dass so viele Leute hier sind und so viele nette Leute hier sind und wir uns hier einfach wohlfühlen können. Ich finde das einfach wunderschön.
Und es passiert auch Interessantes.
Ja.
Definitiv.
Also ich war gerade kurz, als ich mich hier von dem Löttisch mal loseisen konnte, mal beim Schasen in dem Kastoport-Vortrag. Und das ist auch hochinteressant. Ich experimentiere da auch schon seit einer Weile mit rum, mit dem Ding, aber das so richtig produktiv ist das noch nicht. Da weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich will oder nicht oder wie auch immer. Ja, da bin ich noch ein bisschen...
Das ist eine Aufnahmesoftware?
Ja. Nein, Kastoport ist eine Hosting-Software. Also das ist sowas wie dieses Podlove-System.
Okay.
Ja. Nur eben anders, einfacher gestrickt, also einfacher gebaut, deutlich einfacher, mit weniger Integration in die verschiedenen drumherum liegenden Systeme, denn das ist ja, das Podlove ist ja ein System, um das sich mittlerweile ja ganz viel drumherum gebaut hat.
Ja.
Und bei dem Castopod ist es halt so, dass es sehr einfach ist, also auch sehr einfach zu konfigurieren ist, aber eben anders integriert. Sag ich jetzt mal. Also nicht weniger, aber doch anders, dass man muss also mehr per Hand tun. Im Moment noch. Das ist ja noch von der Versionsnummer her sehr, sehr früh. Ne? Das ist irgendwie 1.0 irgendwas. Ja.
Gibt ja Leute, die das nicht mögen. Die selber wirklich ran wollen. Ne?
Ja, ja, genau. Aber das trotzdem hat der Jörn ja auch erzählt, dass da so Fallstricke sind beim Updaten zum Beispiel oder solche Sachen. Da hakt es dann noch ein bisschen, aber das ist eine Frage des Entwicklungsstandes. Das ist
ja,
jetzt
ja.
kein
ja.
Ding.
Das, und das bügeln die noch
auf. Man muss ja. Man muss ja echt sagen, also ich finde schon, dass das Podlove-Projekt Hürden niedriger setzt. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass bei diesen Sachen die Einstiegshürde für Leute, die selber was machen wollen, halt immer niedriger wird. Genau. Und da ist es halt bei Podlove schon noch so, dass so ein paar Sachen musst du dann erstmal von jemandem lernen, der es kann. Ja, und weil das ja auch im WordPress integriert ist und so weiter, ne, das ist, macht es trotzdem einfacher, als wenn man irgendwie alles irgendwie zu Fuß und von Hand machen muss, ne, also.
Alternativ musst du halt die Anleitung lesen, beziehungsweise die Videos dazu angucken.
Ja, natürlich.
Das Ding ist natürlich.
Mit Anleitung oder Leute fragen.
Ja, aber die Anleitung ist halt sowas, ja, wer liest das schon? Also, Ich bin auch mehrmals vor die Wand gelaufen, bevor ich dann doch hingegangen bin und mir das Handbuch, also diese, ne, die Anleitung, also halt das, was an Anleitung da ist, genommen habe und dann mal durchgeguckt habe, was muss ich denn jetzt wo anklicken, damit hinten irgendwas passiert.
Ja.
Also ich bin ja da ungeduldig, ne, wenn ich sowas anfange.
Ja.
Ja. Deswegen gibt's auch so einiges, was ich angefangen habe, aber dann doch nicht durchgezogen habe, weil einfach meine Ungeduld, wenn das nicht auf Anhieb so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann
willst du das nicht.
Nee, dann will ich's nicht. Dann gebe ich relativ schnell auf. Mhm. Das betrifft nicht nur diesen Bereich Podcasting, das betrifft auch den Alltag.
Okay, ja gut. Ja, ich neige ja dann dazu, mich da so weit reinzubeißen. Mir fällt das dann schwer, irgendwann aufzugeben.
Ja.
Ich beiß mich so weit da rein, bis es dann wirklich so, ja, entweder funktioniert oder wirklich komplett scheitert.
Also da das kommt ist bei mir noch die Ungeduld dazu.
Ja, ja, die, ist so blöde. Die ist bei mir nicht so sehr, also kommt ein bisschen aufs Projekt an, aber so ungeduldig bin ich gar nicht. Oder ich habe gelernt, nicht so ungeduldig zu sein, weil es einfach bei manchen Sachen halt viel, viel länger dauert als geplant. Ja, das ist ein Lernprozess. Ja, jedenfalls können wir zusammenfassen, ist schön hier.
Es ist schön, es macht Spaß. Das Wetter ist so gut, dass wir draußen sitzen können.
Ja.
Ja. Und mit Atmo im Hintergrund.
Das ist echt toll.
Ja. Ich bin ja ein großer Fan von Atmo.
Ja, ich auch.
Ja.
Also ich mag diese, ich nenne jetzt keine Namen, Podcasts nicht, die so total trocken kommen.
So ganz steril. Ne?
Ganz steril. Ja. Keinerlei Akustik, ich würde sagen akustikfrei.
Also so gar keinen Raum.
Gar weißt du, keinen
die,
Raum.
Die Leute, die so überhaupt keinen Raum haben wollen und wo dann alles irgendwie...
Da habe ich das Gefühl, der sitzt mir im Gehörgang.
Ja.
Ja. Und wenn ich das vergleiche mit Nachrichtensprechern im öffentlich-rechtlichen Hörfunk, du weißt, du hörst, der sitzt in einem gedämpften Raum.
Ja, wenigstens noch, genau.
Ja. Und das brauche ich.
Alles andere ist auch ein bisschen unnatürlich.
Ich meine, genau.
Da kann dann, wenn der Inhalt passt, kann der drüber hinweghelfen. Aber grundsätzlich habe ich es auch eher so ein bisschen natürlich. Und ich habe auch gerne so die Sachen, wo ein bisschen Atmosphäre ist. Und ansonsten bin ich jetzt auch nicht so ein, so ein Audiofetischist, Purist, ja, dass ich jetzt sagen würde, nur weil da etwas nicht ganz perfekt ist, kann ich es mir nicht anhören. Ne, klar, es gibt den Fall, wo es anstrengend wird, wenn die Qualität zu heftig
Podcasts,
ist. Ne?
Die sind von der technischen Qualität wirklich grenzwertig, ist noch vorsichtig gesagt. Mhm. Es gibt welche, die kann ich nicht hören.
Da ist es dann aber auch schwer, das zu hören. Also
ja,
fällt
das,
mir
dann wird
das
Hören anstrengend.
Ja, ne? Da wird das dann richtig anstrengend. Einfach nur die Stimme oder das, was da an Inhalt ist, aus dem Drumherum dann rauszufiltern.
Wobei ich mit Drumherum nicht Atmo meine.
Nein, nein. Schon klar, sondern aus dem technischen Ding, klar. Also ich sag mal so, ich finde schon, dass es ordentlich klingen sollte. Also dass, ne, dass die Stimme schon da, also präsent sein sollte. Ja, also jetzt im Gegensatz zu der drumherum, zu dem Raum oder zu der Atmo, aber es darf halt nicht steril klingen.
Nee, es darf
nicht. Ja, das ist das nicht so, das ist einfach nicht so schön.
Steril.
Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich immer ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, also gerade wenn ich zu Hause irgendwas mache, da unterscheide ich dann auch, ist das jetzt Podcast? Weil da ist es dann nicht egal, aber da ist es sogar erwünscht, dass da ein bisschen was drumherum ist.
Ja.
Oder sind es andere Sachen, die audiotechnisch laufen, wie Einlesen von Texten oder solche Sachen?
Da muss man ja auch
unterscheiden. Da sieht es dann wieder anders aus. Und da habe ich dann manchmal genau das Problem, dass dann so viel Raum dabei ist, dass es dann wieder unnatürlich klingt.
Ja, das ist dann einfach.
Beim Podcast.
Nicht beim Podcast.
Umgekehrt. Beim Einsprechen von Texten.
Einsprechen von Texten oder irgendwas. Da ist es dann schon wieder Tacken zu wenig präsent. Ja, dann ist da, der Raum ist dann schon wieder zu dominant.
Viel Raum drum,
ja, dann ist es zu dominant, der Raum.
Hast du dass die man Sorge, dass der ablenkt? Oder wie? Oder?
Der lenkt definitiv ab.
Ja.
Also wir haben das in der Corona-Zeit ausprobiert, weil wir da ganz viele Sachen auch für die Schule, ne? Meine Frau als Lehrerin, die hat dann Texte auch eingesprochen, um das eben dann ein bisschen dynamischer und das Material ein bisschen aufzubauen. Das war am Anfang eine ganz schön ätzende Geschichte, auch weil es ein festes Mikrofon ist, also das besagte MV7. Mhm. Und da musst du ja wirklich davor sitzen bleiben, sonst
da
hast
musst
du
Mikrofondisziplin üben.
Genau das, genau dieses. Und da musst du halt schon aufpassen, du musst davor sitzen bleiben, darfst die Sprechrichtung nicht zu sehr ändern und so weiter. Okay. Und da habe ich dann teilweise echt ganze Abschnitte neu gemacht. Alleine schon die Lautstärke sich, also die hat sich einfach geändert. war dann zu dynamisch.
Macht ihr das dann ohne direktes Monitoring oder hört man das im Monitoring nicht so wie beim Abhören?
Man hört es im Monitoring nicht so extrem.
Ja.
Und ich bin derjenige, der monitort. Also ich sitze dahinter und ich mache dann das Monitoring. Ich weise dann auch, oder ich mache dann natürlich auch Handzeichen, aber das irritiert dann mehr, als dann abzubrechen und neu zu machen. Und wenn ich selber irgendwas einspreche, dann funktioniert das weitgehend so mit der Disziplin. Aber es ist halt nicht so hundertprozentig, weil ich auch kein, ich sag jetzt mal, irgendwo in irgendeinem anderen Bereich ausgebildeter Sprecher bin.
Das sind wir alle nicht.
Ja, aber eben. Aber ich sag mal, manche können das besser, ne? Die haben das automatisch drauf.
Rützler, Naturtalent, ne?
Ja, total.
Definitiv.
Ja.
Ich habe immer gedacht, er hätte da sowas gelernt, bis ich dann von ihm gehört habe, dass er es nicht gelernt hat.
Ja.
Na, also
aber
das ist
der ist ja wirklich ein, hat der ein Talent dafür, das genau so zu machen. Und das ist halt was ich wahrscheinlich vielleicht irgendwann lernen werde, weiß ich nicht. Aber dafür mache ich auch vermutlich zu wenig.
Ja, da müsstest du wahrscheinlich wirklich eine Sprecherausbildung
machen. Ja. Ja, wobei ich da wirklich schon zumindest über eine Sprachausbildung schon nachgedacht habe, das nochmal zu machen.
Mhm.
Naja, schauen wir mal. Das ist auch wieder so ein Projekt.
Ja, das ist eines von so vielen Projekten, wo ich mir auch schon immer mal wieder überlegt habe. Da das aber nicht geht, wenn ich mal viel Zeit habe, will ich einfach mal auch dadurch, dass ich vielleicht einfach mal irgendwas einlese oder so, nicht jetzt so wie wenn ich jetzt podcaste, einfach so drauf losreden mit sondern mit irgendwelchen Texten dann einfach mal die einsprechen, abhören, was gefällt mir nicht, nochmal machen, einfach wirklich
neu
so zur
machen,
Übung.
Ne? Wieder, du übst dadurch auch die Dynamik.
Genau.
Also die Sprechdynamik und auch das, was, wenn du irgendwie Texte einsprichst, das klingt komplett anders als das freie Sprechen.
Freie Sprechen, das ist mir auch aufgefallen.
Das ist ein himmelweiter Unterschied.
Ich habe das bei meinem Outro gehabt, beim Intro nicht so, weil ich da nicht so viel am Stück spreche und viele einzelne Soundschnipsel drin habe. Ne? So, ich habe einfach Ausschnitte aus vorherigen Podcast-Folgen genommen und daraus ein Intro gemacht. Ja. Beim Outro, das habe ich jetzt mal irgendwann neu aufgenommen, weil sich vieles geändert hat. Und das habe ich dann meiner Frau vorgespielt. Und dann sagt sie, ja, du hörst dich dann immer so unsouverän an und so und überhaupt. Gestellst. Und so gestellt, kannst du das nicht normal sprechen? Und genau dieses Feedback braucht man dann auch, weil meine Frau ja sonst mit Podcasts oder so überhaupt nichts zu tun hat.
Ach, deine auch nicht.
Nein. Und deshalb ist dieses Feedback dann auch ganz wertvoll gewesen. Also habe ich dann einen neuen Versuch gemacht, einen Testversuch. Und dann, wie gesagt, ist ja eh ein Hobbyprojekt. Das ist jetzt immer noch nicht perfekt, aber es ist schon wieder besser zu hören.
Das stört aber auch
nicht.
Das ist dann auch okay.
Ja.
Und bei mir ist es so, ich habe das ja gerade auch gemacht im Intro. Die ersten 2-3 Sätze, wenn ich die drin habe, danach fluppt das, dann ist es auch egal. Und ich weiß noch, ich habe zu meiner aktiven Amateurfunkzeit habe ich oft öfter Rundsprüche verlesen. Also das ist wie eine Nachrichtensendung.
Mhm.
Also wird vorher ein Text geschrieben, das sind dann so ein paar Seiten Text und wird dann nach und nach jeweils in einzelne Meldungen unterteilt, dann eben ausgesendet. Also wirklich wie so eine Hörfunksendung.
Ja.
Und da ist es halt so, dass ich merke, ich kann diesen Text, den ich da geschrieben habe, nicht einfach vorlesen. Ich muss mich da unheimlich drauf konzentrieren, weil ich den Text...
Sonst leierst du den runter, ne?
Du leierst den runter, das ist das eine. Aber ich neige dazu, den Text unterwegs einfach zu verändern. Ja, also wenn ich dann merke, okay, das klingt jetzt blöd, dann sage ich was anderes. Ich lese den Text, aber ich rede teilweise ganz was anderes. Und wenn dann jemand, da sitzt immer dann öfter jemand daneben, der das dann mithört, der dann zum Beispiel bei Rückfragen und so weiter die Antworten entgegennimmt und weiterleitet oder der dann eben entsprechend umschaltet, wenn irgendwo bestimmte Sachen angesprungen werden sollen oder so. Und die Leute sind völlig irritiert, weil die den Text auch vorliegen haben und die dann immer die Stelle wieder suchen, wo ich gerade bin.
Wieder.
Weil ich mich nicht an den Text halte. Aber das ist so eher mein Manko an der Stelle.
Ja.
Also weil ich besser frei reden kann, als irgendwas vorzulesen.
Ich habe die Erfahrung machen müssen, der Jörg Wagner vom RBB hatte mich mal angetwittert, als ein namhafter und altgedienter Hitparaden-Musiksendungsmoderator verstarb und der sagte, du bist doch jahrgangsmäßig ein Hörer gewesen. Kannst du da mal so mir einen Text einsprechen, ja, was der Verlust jetzt für dich bedeutet und wie du dich an den erinnerst. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das eingesprochen und dachte, scheiße, das musst du aufschreiben. Das ja. geht nicht anders. Ja. Solche Sachen kannst du nicht frei einsprechen. Ja. Hab den Text. Und dann ist mir auch passiert, dass ich beim Lesen doch ein bisschen die Worte umgestellt habe. Ein bisschen wieder verändert
hast, ja.
Ja. Und dann aber auch wirklich mit Mikrofondisziplin. Ich bin ja ein Freund von Nierencharakteristik. Mhm. Und da ist natürlich Kopf weg noch viel schlimmer als bei einer Kugel.
Ja, ja, ganz
Kugel furchtbar. Kann ich aber in dem Raum, in dem ich es mache, nicht gebrauchen. Da kriege ich zu viel Raum. Mhm. Aber das war eine irre Erfahrung. Aber immerhin, er hat's gesendet.
Ja, ist doch ja, super.
Ich habe bei manchen Sachen, also ich habe zum Beispiel auch, wie diverse andere Leute, dem Jörn Schaar zu seiner 400. einen Audiokommentar gemacht. Und ich wusste halt, was ich sagen will, hatte aber auch keine Zeit, habe es halt auch im Auto gemacht, habe mir aber tatsächlich in der Mittagspause erstmal wirklich da so ein Mehrzeiler aufgeschrieben, weil ich wusste, ich will das und das sagen.
Man braucht mindestens eine
genau, Reihe. Und dann habe ich es aber in dem Moment dann gemacht, ich habe es dann eingeschaut, hat es mir nicht gefallen und so, und dann habe ich es halt immer und wieder mir vorgesprochen, ne, bis es dann passte, weil man möchte da sich dann da auch kurz halten bei so einem Audiokommentar ja. und alles drin haben, was man sagen wollte. Also wenn man dann anfängt zu frei zu werden, dann fängt es an aber zu stören.
Was du auch sagtest, dass man anders spricht, wenn man frei spricht, als ja. wenn man was vorliest. Ich habe beim ersten Einsprechen des Textes, den ich mir damals geschrieben hatte, gemerkt, ich leier den runter. Und dann habe ich erst angefangen, das ein bisschen zu betonen und ein bisschen lockerer zu machen, dass es so ein bisschen den Touch von Freisprechen kriegt.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ja, aber das ja, ja. ist gerade diese Grenze zu treffen.
Ja, zwischen, ist schwierig.
Man weiß, es ist ein vorbereiteter Text, weil es eben ein Kommentar zu irgendwas ist.
Mhm.
Und gleichzeitig, das ist frei genug, um nicht wie ein vorgelesener Text gestelzt zu klingen. Und du kannst nicht, die Erfahrung habe ich gemacht, du kannst nicht einen Text so schreiben, wie du ihn sprechen wirst.
Nee.
Ja, das widerstrebt mir total. Ich kann nicht solche Sätze schreiben, die ich spreche.
Mhm.
Wenn ich das könnte, dann wäre das auch kein Problem, die Texte wirklich so einzulesen, wie sie sind.
Ja, genau.
Aber das funktioniert einfach nicht, weil der Gedankengang und das Aussprechen dessen führt dann halt schon ja dazu, dass es nichts mehr mit dem Text zu tun hat oder nicht mehr viel mit dem Text zu tun.
Ja, es ist ja auch, wie willst du da gerade rüberkommen? Also was hast du da gerade vor? Also
genau.
In dem Moment, wo du wie ein gelernter Sprecher ein Audiobuch einliest, ne, so da
ja.
darf man ja auch merken, dass vorgelesen ist. Möchtest du, dass es halbwegs natürlich klingt, so dann sind wir nämlich bei dem, wo dann wir gerade drüber sprechen.
Musst du frei ne? sprechen.
Genau.
Ja. Und
weil ich finde, man hört das auch bei den Projekten, die so komplett geskriptet sind.
Oh, furchtbar.
Völlig hört
also man. Also 11 km von der Tagesschau zum Beispiel ist ein grauenvoller Podcast.
Ja, aber was du zum Beispiel auch hörst beim Minkorrekt, bei dem Intro.
Ja.
Also bei den Intros.
Geskriptet.
Hörst du, dass es geskriptet ja. ist. Also das ist dann
aber
teilweise an übertriebenen Reaktionen.
Ja, ja.
Ja, und teilweise auch daran, dass der Text sehr akribisch ist, also sehr gut. Ne? Du hast so ein Du merkst,
aber das ist ja auch ist Teil vom Konzept, das soll natürlich, man ja auch
das
so
soll ja auch so sein. Also, aber man hört es
ja, dann ja, das ja. ist das Intro ja absetzen, sozusagen ja. als kleines Vorspiel.
Es ist aber hochinteressant, was für eine Qualität das hat und wie sehr man das hört.
Auch, man merkt es auch, und das ist halt auch ein Punkt, den meine Frau dann da kritisiert, auch bei denen hört man das dann an der Tonlage,
ja.
weil die gar nicht so entspannt ist, wie so, wenn die
genau. aber das ist
über
auch,
die Themen sprechen.
Das ist aber doch auch ganz typisch. Wenn du einen Text vorliest, hast du automatisch eine andere Sprache, eine andere Tonlage, eine andere Betonung,
ja.
eine andere Dynamik im Text. Das ist ganz normal.
Wenn man nicht Rufus Beck ist oder David Nathan.
Ja, aber das sind dann Leute, die es gelernt
ja,
haben.
Ja, richtig. Das sind die, die es gelernt haben. Und über die und, reden wir auch nicht.
Ja, genau. Also wir reden hier über diejenigen, die das so hobbymäßig machen.
Genau.
Und da wir ja alle Podcasts machen, können wir eigentlich locker reden.
Ja,
genau.
Und wegen dem einen Mal, wenn dann so ein Audiokommentar ist und nicht locker reden, ja. ein kleiner Funfact dazu. Ich podcaste ja normalerweise im fahrenden Auto und ich hatte auch in der Zeit nicht die Möglichkeit, mich irgendwie zu Hause hinzusetzen, wollte aber unbedingt diesen Kommentar machen. Also habe ich gedacht, ja, dann musst du das jetzt so machen, wie du das in deinem Podcast auch machst. Ne?
Im Auto.
Genau, im Auto. Habe das auch getan und das hat er in seiner nächsten Folge auch verarbeitet. ich mache bei mir grundsätzlich keine Rauschunterdrückung, weil dann ist die Autofahrt nur weg und so. Und so habe ich ihm das auch geschickt. Er hatte auch nicht dran gedacht und hat die Folge so, wie sie ist, durch Auphonic gejagt.
Und der Hintergrund war weg.
Der Hintergrund war weg und das klang so heftig.
Ja.
So heftig.
Unfassbar.
Vor allen Dingen auch, weil die Pausen, vor allen Dingen, weil auch die Pausen, die ja, wo du einfach merkst, ich blinke, lenke, mache dies und jenes, die dann total natürlich sind, wenn man diese Geräusche dabei hat.
Sind die Hintergrundgeräusche weg und dann.
Man denkt so, warum ich selber bei mir und warum sag ich denn da nichts?
warum ist da eine Pause?
Genau.
Ja, gut.
Klar. Mal abgesehen davon, dass es dann auch ziemlich blechern wird, weil die dann wirklich mit aller Gewalt alles rausrechnen, ne? So, aber.
Aber das.
Obwohl Auto hat ja primär eine gute Akustik. Autos haben ja Innenraum. Irrsinnsakustik.
Ja, aber der Aufwendig versucht halt das Autobrummen wegzumachen, ne?
Vorausgesetzt, es gibt nicht irgendwelche, ja, ich sag mal, permanenten Nebengeräusche.
Ja, wo ich immer mit zu kämpfen hatte.
Ja, das
jetzt
ist so
nicht mehr, aber.
Insbesondere, wenn man eine alte Klapperkiste hat.
Ja,
so eine alte Klapperkiste.
Ja.
Also würde ich das jetzt in unserem Auto machen, der klingt während der Fahrt auf der Autobahn so bei 90, 100, klingt der wie so ein. Wie wenn du in einem Waggon von dem ICE sitzt. Das ist so ein sonores Surren.
Ja.
Mehr hörst du nicht.
Ja.
Das ist wirklich so ein angenehmes, monotones Surren. Das ist einfach eigentlich ein wunderschönes Geräusch.
Ja, ich mag das auch bei mir mit dem Diesel an sich. Aber jetzt mal so Fun Fact in Sachen Technik, ne? Ich habe da ja vorher mit einem Zoom H2N aufgenommen und hatte irgendwie, ich glaube, knapp 4 Jahre Pause gemacht und in dem Auto vorher noch gar nicht gepodcastet, also ein Mikrofonhalter gebaut, bla und blub und dann den Halter entklappert, das Auto entklappert und ich bin aber ein bestimmtes Klappern nicht losgeworden. Stellte sich heraus, irgendwann habe ich mich dann mal erinnert, dass mir das H2N mal runtergefallen war.
Eine kapsellose?
Ich habe, da war eine Kapsel abgebrochen aus ihrer Halterung und da kannst du das Ding in eine Spinne hängen und machen, was du willst. Nee,
das kriegst du nicht.
Das klappert immer.
Weil irgendwann ist mir dann aufgefallen, ich habe dann Probeaufnahmen gemacht, das Klappern war immer rechts, besonders. So, und es war dann auch die rechte Kappel, war auch die rechte Kapsel, die da, weil ich renne da zwar in Mono raus, aber ich habe dann immer in Stereo aufgenommen, weil wenn Störgeräusche waren, hatte ich dann meistens die Möglichkeit, den Kanal zu wählen, wo weniger drin waren und so weiter. Aber ja gut, dann habe ich mich getraut, das H2N aufzuschrauben, habe das dann irgendwann festgestellt, habe es dann auch mal einmal komplett gereinigt. Weil über die Jahre hat sich da auch Staub angesammelt und dann ein bisschen Epoxidkleber und dann war das Klappern weg. War nicht mehr so wirklich nötig, weil einen Monat später habe ich dann zum Geburtstag das F2 BT gekriegt. Also so mit dem Ansteck oder Mikrofon oder dann mit der selbstgebauten Nackenbügelvorrichtung ist das dann mit diesen Klappern eigentlich überhaupt kein Problem mehr, weil selbst wenn dann mal Nebengeräusche sind, weil sich was im Kofferraum bewegt oder so, ist es halt so, dadurch, dass ich das Mikrofon, das schon, aber dadurch, dass ich das Mikrofon jetzt mit diesem Nackenbügel gedönst näher an den Mund gebracht habe, habe ich ganz automatisch das Erzählen immer präsenter als die Nebengeräusche und deshalb ist das alles
ist
kein Problem
besser
mehr.
Besser als als die Ansteckposition von dem Mikrofon.
Ja, ist in dem Fall da auch besser und halt das H2N, das habe ich ja irgendwo im Auto festgemacht.
Ja.
Ne? Das, ja, gut, das hat ja immer Distanz.
Problem,
ne? Und da ist das dann, wenn dann wirklich störende Nebengeräusche sind, hast du da dann echt ein Problem. Ne? Da sind tatsächlich auch Aufnahmen deswegen hin und wieder in die Tonne geflogen.
Der Daniel, der Fahrtensprecher, nimmt ja auch während der Fahrt auf.
Der nimmt während der Fahrt auf. Weißt
der
du,
war der Ideengeber für mich.
Ja. Weißt du, womit der aufnimmt?
Mit einem H2.
Ich glaube ein H2.
Mit einem H2. Ja. Er hat zwischendurch dann auch mal, ich glaube H4 hat er auch mal benutzt. Dann sagt er das aber in der Folge auch, womit er gerade aufnimmt. Auch hat er mal ein Ansteckmikrofon irgendwo gehabt oder so, aber das sagt er dann. Ne?
Aber das hat er nicht mehr, das verwendet er nicht so oft oder so gern.
Ja, das muss daran liegen, dass auch mit dem H2, beziehungsweise bei mir war es ja nur der Nachfolger, weil ich habe ihn ja gefragt, was er damit, wir haben uns auf dem ersten Podstock kennengelernt, ich habe das gehört
das
und fand das toll.
Erfehlt.
Genau.
Ja, stimmt. Der gilt auch. Aber
ich habe den auf dem ersten Podstock kennengelernt und dann seinen Podcast gehört. Erstmal 4812 und dann den Brombeerfalter danach. Und dann habe das war dann so für mich der Status, oh, das möchte ich auch machen. Hm. Na, also das ist nicht geklaut, sondern inspiriert von ihm.
Ja. Aber ist ja auch eine gute Idee.
Ja, ist es auch, finde ich toll. Ich meine, bei ihm ist es ja, dass es dadurch, dass er Berufskraftfahrer ist, auch thematisch dann ums Busfahren und so geht. Ne? Also
ja gut, das passt auch hervorragend zusammen, klar.
Ja, ja, passt auch hervorragend zusammen und er macht es auch toll.
Er macht es sehr toll. Gesagt haben, ja. Ich höre ihn sehr gerne.
Ja, ich auch.
Ja, auch inhaltlich ist seine Sprache ja faszinierend.
Ja. Also auch so das Drumherum, die Ausdrucksweise.
Der
hat so eine tolle, blumige Sprache. Ja. Das ist einfach super. Das ist
ja, sehr, sehr, sehr redegewandt, der Mensch, auf jeden Fall.
Ohne, dass es aufgesetzt wirkt, ne?
Ja.
Es sei denn, er setzt das auch wieder gezielt ein. Also
ja,
das ist,
das stimmt.
Ja, er setzt ab und zu mal auf, aber eigentlich selten.
Nee, aber wenn dann aber auch entsprechend pointiert. Also, ne? Ja, also das hat dann in dem Moment hat diese Übertreibung dann auch tatsächlich mit einer Übertreibung in seiner Geschichte zu tun und das passt vollkommen da rein.
Das ist auch sprachlich deutlich als Übertreibung gekennzeichnet durch die Art und Weise, wie es vorkommt.
Aber das ist ja genau das, was das Ganze so hörenswert macht.
Genau.
Letztendlich, ne? Das ist echt schön.
Abgesehen davon, dass er als Mensch so schon sympathisch ist, macht das den Podcast auch so sympathisch. Als der Brombeerfalter, das war eine lange Hörpause von mir, wo ich habe zwischendurch so psychisch dann mal so Phasen gehabt, Social Media kann mich ganz schnell überfordern und wenn, dann gibt es einfach mal so Phasen, wo ich mich ganz viel zurückziehe und da gar nichts mache, ich poste auch extra nicht allzu viel und so weiter. Mhm. Und tatsächlich ist das Aufhören des Brombeerfalters in so eine Phase gefallen und dann wollte ich unbedingt wieder Brombeerfalter hören und
dann gab's
das
den
ist
nicht
wenn
mehr.
Ich genau und dann oh, ist das wenn ich oh, normalerweise wäre das dann wieder so gewesen oder bei anderen auch dann höre ich immer viel nach so ja und dann gab's den und nicht nur nicht mehr sondern dass er aufgehört hat zu podcasten sondern es gab auch den Feed nicht mehr und
ja
und dann habe ich durch den Jörn Schaas feinen Podcast habe ich als ich den dann nachgehört habe, jetzt Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, habe ich dadurch festgestellt in seinem Jahresrückblick, dass es den Fahrtensprecher gibt. Und
gleich
ich war so froh,
gleich
wieder eingeschaltet. Genau, direkt nachgehört auch komplett. Und jetzt freue ich mich wieder über jede neue.
In letzter Zeit werden seine Episoden länger.
Ja, deutlich länger sogar. Ja.
Also ich kann mich noch so an 28 Minuten erinnern. Jetzt so kommt er schon mal auf eine Stunde 14 oder so. Ne?
Ja, aber das hält er flexibel, ne? Also so wie er gerade Bock und Zeit hat, ne?
Und was er auch so erlebt. Es gibt halt auch wahrscheinlich Perioden, ist halt nicht so
viel
berichtenswert.
Ist, oder es gibt auch Sachen dann, die man dann, wo man keinen Bock hat, die zu berichten oder so, ne? Oder nicht möchte.
Oder nicht berichten möchte oder kann oder so. Mal, ne? Gibt's ja auch, klar. Ja, ja.
Kennen wir ja auch alle.
Aber um mal ein bisschen das Thema zu wechseln, bevor wir uns komplett verlieren.
Abschweifen gehört beim Podcast
ja immer. Ja, ich habe eine Themenliste.
Mhm.
So. Weil wir jetzt schon mal auf dem Podstock sind und weil ja auch der Martin Rützler hier ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der den Begriff geprägt hat oder wer das war mit der Bisamratte. Wer war das?
Geht das nicht auf eine der Sauerschwestern zurück?
Das weiß ich nicht.
Nee,
ich kenne nur den Begriff und ich weiß eigentlich nicht, wo er herkommt.
Den Stefan und den Sven oder so. Ich meine jetzt in dem letzten Winterpodstock die Erklärung gehört zu haben.
Aber ich weiß nicht.
Unter anderem und auch, ich glaube, mal im Unterhaltungszimmer, dass das da so ist, dass die als sie sich in der Corona-Zeit online so getroffen haben, immer dann, wenn auch Partnerinnen mit von der Partie waren, die dann irgendwann gesagt haben, sie brauchen ein Safe Word, wenn die sich wieder über, wenn die sich wieder in diese
Worte
Technik.
H6, F5 und
wenn sie so verlieren.
Auch in so ein,
dieses war dann
die Visa-Platte. Die Technik praktisch verlieren.
Genau.
Ja? Denn.
Also das,
ich weiß nicht, ob man sie hört, aber hier sind jetzt die beiden übrig gebliebenen Hühner gerade vorbeigekommen.
Wenn die was von sich geben würden, würde ich ja mein Richtmikrofon da mal hinhalten.
Ja, ein bisschen was geben die von sich, aber...
Du musst sie nicht gleich richten.
Nein, so meint ich
nein,
wahrlich nicht.
Ein Richtmikrofon.
Pock. Sie haben bisher noch keine Wackelaugen. Also so viel zum Thema Bisamratte.
Ja.
Und ich wollte das gerne mal aufgreifen, weil das einfach, also ich kenne das aus dem Sendegarten hauptsächlich, den es ja nicht mehr gibt, leider.
Wir geben unser Trauer nochmal Ausdruck.
Ja, genau. Also das war wirklich ein ganz, ganz wunderbares Projekt.
Das war auch wieder beim Neueinstieg ins Hören und so weiter so eine Todesnachricht, wo ich dachte, ach ja.
Nein, ja. Also bei mir waren es in diesem Jahr oder im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, wann das war, war es einmal der Sendegarten und war es Clean Electric. Das waren die beiden Meldungen, die mich nachhaltig schockiert haben, muss ich sagen.
Also für mich waren da noch die Mikrodilettanten, weil das mit dem
Seemack,
das hat mich also umgehauen.
Der Verlust von Nicolas Seemack
auf jeden Fall,
Podcast-Szene ist erheblich.
Ganz erheblich.
Ja. Wobei ich sagen muss, die Mikrodilettanten.
Mochte ich sehr gerne.
Ja, ist nicht jedermanns Sache.
Nein, aber das war halt auch so ein Ding von mir.
Ich mochte
sie auch. Ich habe sie ab und zu dann immer auch wieder ab und zu so, ich höre dann sowas immer in geballte Ladung, dann immer gleich mehrere Folgen hintereinander und dann eine Weile nicht mehr.
Ja.
Ne, so, und das war halt so ein Ding, die habe ich vor Jahren schon immer mal gerne gehört. Ich war
relativ zeitig beim Einstieg in die Podcast-Szene dabei.
Ja.
Damals hat ja Holger noch mit Seemack die Vrindheit gemacht. Ja. Mhm. Und dadurch war ich auf Seemack und seine Elementarfragen gekommen. Seemack ist ein Verlust, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ein ganz großer Verlust. Mhm. Ja, wie gesagt, Clean Electric ist bzw. war ein Podcast über Elektromobilität. Also die haben also von den Anfängen der Elektroautomobilität, muss man sagen, berichtet und haben da also Tests gefahren, haben
die
Erlebnisse
haben
geschildert.
Die Entwicklung der Autoelektrikmobilität begleitet.
Ja, die haben das also wirklich begleitet und forciert auch zum sehr großen, also die haben da eine entscheidende Rolle gespielt, denke ich, mit einfach Themen wie wirklich die Autos vorzustellen, die Ladeinfrastruktur vorzustellen, die Tricks einfach zu schildern, die da wichtig sind und all solche Dinge. Und letztendlich ist das dann ja auch ein bisschen der Zeit zum Opfer gefallen. Also der notwendigen Zeit um sowas. Das Projekt ist immer größer geworden. Die sind also dann teilweise wirklich, haben die von irgendwem ein Auto bekommen oder mehrere Autos bekommen und sind dann damit eine Woche durch die Gegend gefahren. Mhm. Solche Sachen sind dann, haben dann lange Testfahrten gemacht, die sind teilweise wirklich.
Ich erinnere mich an eine Testfahrt von Aachen nach München, die Malik im Auto, wo sie im Auto während der Fahrt sich unterhalten haben.
Ja.
Akustisch natürlich auch wieder im Auto grandios.
Aber grandiose Akustik da drin.
Ja.
Ganz, ganz toll.
Ja.
Aber das waren halt alles so Sachen, die mir auch ein ganz entscheidendes Stück bei der Entscheidung geholfen haben. Was will ich eigentlich? Welche Technik steckt dahinter? Ist das so weit ausgereift, dass ich mir so ein Ding kaufen kann, ohne es nach 3 Jahren wegschmeißen zu können? Mhm. Und wenn man das jetzt realistisch betrachtet, ist das schon seit 15 Jahren so, dass man einfach so ein Auto kaufen kann. Und ich sag mal, es sind noch eine Menge von den ersten Zoes oder von den ersten anderen Elektroautos, die sind schlicht und einfach noch im Markt und fahren noch rum.
Ja.
Und das ist jetzt mittlerweile so 13 bis 15 Jahre her. Mhm. Ja, die ersten sind so 2010, 2011.
Eigentlich auch nach 30 Jahren ein H-Kennzeichen?
Das müssen wir noch ausprobieren.
Mal sehen, ob das so kommt.
Ja. Denn machbar ist das auf jeden Fall. Der Verschleiß ist viel geringer.
Mhm.
Ja. Na, und das hat letztendlich auch bei uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir riskieren das jetzt. Wir kaufen uns so ein Ding. Und mittlerweile habe ich Ende Mai, naja, stimmt nicht, Anfang Juni, irgendwann in der, weiß ich nicht, irgendwann so, muss Anfang Mitte Juni gewesen sein, habe ich unsere letzte Klapperkiste abgegeben. Also wir sind jetzt rein elektrisch unterwegs. Also
ihr seid ein verbrennerfreier Haushalt.
Wir sind, das stimmt nicht ganz.
Ein Windows-freier Haushalt.
Ja, das stimmt nicht ganz, weil wir noch zwei, also meine Tochter und ich haben jeweils noch ein Motorrad. Das hat natürlich noch einen Zerknallmotor drunter. Ja, zählt schon, weil da gibt's auch so Gedanken, die man da hat.
Elektromotorräder?
Ja, natürlich, klar. Fragt man Tim Pritlove.
So eine BMW, so eine große.
Ja, so eine
BMW,
der hat so eine BMW irgendwas 4, keine Ahnung. Das ist also, das Ding sieht aus, als hätte das einer von oben platt gekloppt und das ist dabei länger geworden. Also es sieht wirklich absurd
und lang.
Das sieht wirklich absurd aus, das Ding, aber es fährt wohl irgendwo ziemlich gut. Das haben sie bei Clean Electric auch vorgestellt und ich weiß nicht mehr, wer bei denen zu, ob es der Tim war oder jemand anders, der dieses Ding fährt, der war bei Clean Electric zu Gast. Mhm. Und die haben sich dann darüber unterhalten, was das Teil macht und nicht macht und wie man das alles bedient und dies und jenes. Und natürlich auch so Fragen wie Reichweite, Geschwindigkeit, ja. Ja, über Beschleunigung. Ja. Über Beschleunigung unterhalten wir uns da nicht mehr, weil, ja.
Bei dem Thema Elektromobilität, da bin ich auf jeden Fall ein Fan von. Es war für uns bis jetzt allerdings noch kein Thema, weil die Anschaffungskosten noch zu hoch waren. Wir haben uns einen Jahreswagen halt gekauft, einen Diesel da noch, ne? Weil das da auf dem Land jetzt erstmal sinnvoll noch erschien. Und dann ist es, wir wohnen zur Miete. Ich weiß auch, da gibt's Möglichkeiten, dann mit dem Laden und so weiter, mit dem Vermieter zu sprechen. Aber das war für uns im Moment noch eine Hürde. Das Ganze mit den Elektroautos war erstmal, weil ich mich auch noch nicht so auskenne. Und dann da irgendwelche Jahreswagen oder sowas zu kaufen, das ist noch nicht so verbreitet.
Ja. Die sind, ja, und
wenn man,
im Markt.
Die sind auch
wenn man,
noch nicht im
das,
Markt.
Das wollte ich gerade sagen.
Also
als
wenn
Gebrauchte
du
sozusagen. Ne?
Also wirklich fundierte Informationen haben willst, der Feed vom Clean Electric existiert noch. Das heißt,
nachhören?
Nachhören. Auf jeden Fall.
Ja,
also das lohnt sich.
Bei uns ist die Situation ähnlich. Wir haben eine alte Karre, ein 318er BMW, Baujahr 2001, der jetzt fast als Benziner fast 300.000 Kilometer runter hat. Und ich habe zu meiner Frau schon immer wieder gesagt, die fährt den ja nur, ich fahre den ja nicht wegen hier Auge und so. Mhm. Ich möchte, wenn der Nein sagt, vorbereitet sein.
Ja. Da haben wir uns ja jetzt letztlich
vorgestern schon ausgetauscht.
Ja.
Und wir haben ja jetzt im Haus haben wir auch eine Wallbox unten und die Infrastruktur da noch andere anschließen zu können.
Ja.
Das wäre nicht das Problem. Aber das Problem ist, in Berlin würde uns natürlich, ist Reichweite keine Frage. Ja. Einkaufen, nein. Ausflüge nach Brandenburg, keine Frage.
Überhaupt gar kein Problem.
Einzige Problem, Urlaubsreisen.
Selbst das ist kein Problem.
Ist also heute, ich meine 500 Kilometer an die Nordsee, da musst du halt in der Mitte mal laden. Da musst du sowieso pinkeln.
Die Frage ist, wie oft machst du während der Fahrt Pause? Wenn du jetzt längere Strecke fährst, wie oft realistisch musst du rausfahren, um pinkeln zu gehen, was zu essen, kurze Pause zu machen, Beine vertreten.
Du fährst nicht nur raus zum Laden. Du fährst ja sowieso mal raus.
Eigentlich
meine Frau sagt nur, ich muss
mal
eine Pause machen.
Ja.
Ich werde müde.
Ja,
dann fahren wir halt raus.
Genau, eigentlich fährst du raus, nicht weil du laden musst, sondern weil du einfach Pause machen musst. Also ich muss so alle anderthalb Stunden oder so fahre ich mal kurz Beine vertreten, vielleicht mal pinkeln gehen oder
und
eine Kleinigkeit
eine
essen.
Ist ein Hengsten da halt
dran. So, und ich sag mal, die Autos sind heute alle so gebaut, dass du, fast egal, wo du herkommst, also ob du jetzt von 30%, 40% Akku oder 20% Akkustand oder 10%, du bist unter einer halben Stunde im Normalfall auf 80%.
Ja.
Das heißt,
und das wäre jetzt eine Frage gewesen, die du jetzt beantwortet hast, bevor ich sie stellen konnte.
Das ist also, ich muss sagen, ich bin ja jetzt mit einem Elektroauto hier.
Mhm.
Strecke von 300 Kilometern und ich neige dazu, gemütlich zu fahren, also sprich LKW-Modus, ne? Hinter einen LKW klemmen, Tempomat rein, hinterher fahren. Schön. So.
Mhm.
Das ist dann so eine Geschwindigkeit irgendwo, du kommst auf einen Schnitt von 80.
Ja.
In etwa. So. Das heißt, du hast bei 300 Kilometern theoretisch irgendwas um 4 Stunden.
Mhm.
Netto.
Ja.
Ohne so,
die Pausen halt.
Ohne die Pausen.
Ja.
So. Und mich hat unser Prius, den wir hatten, also den hatten wir vor langer, langer Zeit, schon, also ein Hybride, ein Elektro-Benzin-Hybrid, der hat mich dazu erzogen, schön, gemütlich und langsam zu cruisen.
Ja.
Ja, weil ich dann das Auto einfach auf teilweise unter 4 Liter halten konnte.
Mhm.
Ja, das ist ganz heftig.
Das ist
heftig. Ja, also so zwischen, also wenn du über die Autobahn fährst, das Auto, also der Prius ist größer als ein Golf, also vom Innenraum her, also von der Fahrzeuggröße her. So, und damals war das so, der Golf 4, was hat der sich reingetan? Der Benziner hat sich so, weiß ich nicht, 8 Liter. Mindestens. 7, 8 Liter.
Mhm.
So. Und das waren so Zeiten, wo ich dann mit dem Prius unterwegs war und, so 4,5 Liter vielleicht gebraucht habe auf der Autobahn.
Ja.
So. Aber das auch nur dann, wenn du die Gegebenheiten nutzen kannst und wenn du gemütlich cruisend dann durch die Gegend fahren kannst.
Ja, ja.
So. Und das ist letztendlich mit dem Elektroauto nicht anders.
Mhm.
So. Das heißt, ich setze mich hinter einen LKW, mache den Tempomaten an. Ich bin sehr dankbar für den Abstandstempomaten, also für den adaptiven Tempomaten.
Mhm.
Dann fahre ich einfach. So, ich habe jetzt hierhin, ich glaube, 5,5 Stunden gebraucht.
Mhm.
Das, was für 300 Kilometer eine Menge ist. Aber Es ist, ich bin so entspannt hier angekommen,
ja,
dass diese Zeit einfach keine Rolle spielt.
Das heißt drei Pausen wahrscheinlich. Weil du sagtest, 400 Kilometer.
Nein, ich bin gefahren, also 300 Kilometer Strecke.
Ja.
Aber ich bin losgefahren und habe dann, weil es dann im Ruhrgebiet noch relativ warm war, habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Flaschen Wasser gelenzt. Sprich, nach anderthalb Stunden hatte ich dann ein Problem. So, musste ich pinkeln. So, dann bin ich auf die Raststätte gefahren, an die Ladesäule ran, habe einen Stecker reingesteckt. So, dann war ich pinkeln, hab mir kurz die Füße vertreten, war kurz im Tankstellenshop und habe ungefähr eine Viertelstunde gebraucht. Ja, danach war die Karre wieder fast voll.
Aha.
Dann bin ich weitergefahren. Dann war eine geplante Pause, irgendwo kurz hinter Bielefeld gibt's ein Lidl mit einer Ladesäule, da ist der Strom relativ billig. Habe ich das Auto da drauf gesteckt, bin zum Aldi einkaufen gegangen, zum Lidl einkaufen gegangen, hier letzte Einkäufe für unterwegs und so. Und habe da eine knappe Dreiviertelstunde gestanden.
Ja.
So, das heißt, da ist dann schon eine ganze Menge Zeitbudget weg.
Ja gut, also das ist halt miteinander verbunden. Das heißt, als ich hier hingefahren bin, wir hatten 217 Kilometer.
Ja.
Ne? Ich hab ich gerade extra nochmal nachgeguckt. Und je nach Verkehr, also angesagt waren irgendwie roundabout 3 Stunden.
Ja.
Und wir sind so 3,5 oder so. Wir haben halt dann nur eine Pause gemacht und die dann wirklich nur zum Pinkeln und Vertreten. Das reicht ja von der Zeit dann fürs Laden wohl nicht. Also muss ja dann schon eine etwas längere Pause sein.
Aber die 217 Kilometer fährst du auch locker auf eine Akkuladung.
Nein, ich meine jetzt nur als Vergleich wegen der Sache mit der Pause.
Ja,
ne?
Aber
also
du fährst doch,
Pause
du fährst aber
ja
doch,
nicht, ne?
Ja, aber du fährst aber doch 217 Kilometer, fahre ich locker mit einer Akkuladung. Das ist
also was hat so ein Ding denn für eine Reichweite?
Also der hat jetzt im Sommer, kommt der so etwas über 300 Kilometer.
Ja, also das heißt, da hätte man auch definitiv
überhaupt
nicht groß laden müssen. Ne?
Ja.
Das heißt, wir würden für die Anreise nach Harlesiel, an die Fähre zur Nordseeinsel, würden wir eigentlich nur eine Ladung zwischendurch
genau
brauchen.
Ihr würdet
wir halten aber, ich habe gerade mal so überlegt, wie oft wir halten öfter.
Natürlich.
Das heißt, die Ladevorgänge, die werden nicht erzwungen durch Akku-Niedrigstand,
sondern
die ergeben
sich automatisch
nebenbei.
Durch die Pause.
Ja,
ja. Ne? Richtig. Also was total faszinierend ist, wir fahren ja jetzt schon seit drei Jahren jetzt sogar schon, also seit Ende 2020, haben wir für meine Frau ein Elektroauto gekauft, weil die halt pendelt.
Ja.
Das sind 60 Kilometer am Tag, also 30 hin, 30 zurück ungefähr. Ne, sie pendelt die Strecke halt wochentags hin und her.
Also wir üben uns hier gerade in Zeichensprache. Wir haben hier Publikum. Mein Sohn sitzt nebenan und ich habe ihm gerade versucht, magst du uns vielleicht eine neue Cola holen? Das wäre total
also
lieb von dir.
Eine solche.
Genau.
Ah, guck mal, läuft doch.
Okay, jetzt hat er auch die leere Flasche, aber egal.
Egal. Jedenfalls bin ich jetzt ja natürlich mit dem Auto auch des Öfteren mal unterwegs gewesen. Und da ist das so, ich fahre mit dem Auto irgendwo hin oder anders. Meine Frau kommt mittags von der Arbeit nach Hause und dann fahre ich vielleicht in die Firma, um da noch irgendwas zu machen.
Mhm.
So. Das schafft der aber nicht, ohne dass ich zwischendurch lade. Würde er schon schaffen, ist mir aber zu riskant.
Ja.
So. Also muss ich den zwischendurch auf dem Hinweg kurz an die Ladestation, muss ihn aufladen.
Mhm.
Ich habe noch nie, wirklich noch nie auf dieses Auto gewartet, bis es voll ist, sondern das Auto hat immer auf mich gewartet.
Aha.
Ganz einfach deswegen, es gibt in Hilden am Hildener Kreuz gibt es einen großen Ladepark.
Ja.
Da ist eine Bäckerei und so ein kleines Café angeschlossen.
Ja.
So, ich fahre also da ran, fahre an die Ladesäule, steck den Stecker da rein. So, wenn meine Frau wiederkommt im Sommer, ist er noch halb voll. Ich steck den Stecker da rein, dann ist der in unter 20 Minuten voll, also komplett voll. So, was mir aber passiert ist, ich glaube, man muss beschreiben, was hier gerade passiert.
Hier wird versucht, mit einem Zollstock auf geräuschvoll die Flasche zu öffnen.
So, jetzt gehst du aber bitte darüber und sammelst den Deckel ein, damit
wegen
die Hunde da nicht reintrampeln. Ach,
und
mal, ist
auch
schon
wegen
passiert.
Der Barfußläufer.
Ja.
Barfußläufer.
Ja. Aber ich habe noch nie auf dieses Auto gewartet. Ganz einfach aus dem Grunde.
Das Auto wartet aber auf dich.
Ja, weil ich in das Café reingehe, mir einen Kaffee und ein Brötchen hole, möglicherweise, weil ich vielleicht noch nichts gegessen habe. Aber zumindest hole ich mir einen Kaffee.
Ja.
Dann gehe ich mit dem Kaffee wieder raus Und dann treffe ich irgendjemanden, weil das ja auch zum größten Teil wirklich sehr interessante und nette Leute sind und interessante Fahrzeuge auch. Ich treffe irgendjemanden und wir kommen ins Quatschen.
Ja, so geht's halt.
Das bedeutet, nein, genau, so ist gut. Das bedeutet dann, ja, genau, das bedeutet dann,
Dankeschön.
Das bedeutet dann für mich, dass ich mich dann mit irgendwem unterhalte und ich dann irgendwann auf die Uhr gucke, eine halbe Stunde später und sage, hör mal,
ich muss jetzt weiter, mein Auto ist voll.
So, das ist eine Situation, ich habe es noch nie anders erlebt, gerade da unten in dem Ladepark nicht. So, dementsprechend ist es natürlich auch egal. Ja, also mir ist es dann völlig so, und das ist das, was mir mit dem Großen jetzt letztendlich auch passiert, sprich, ich neige dazu, an schönen Orten zu laden. Das heißt, das Foto packe ich auch, glaube ich, nochmal in die Shownotes rein. Ich habe den letzten Ladevorgang, das war jetzt hier, weil ich hier ankommen wollte mit einem halbwegs vollen Akku, dass ich, wenn ich am Montag zurückfahre, nicht, also auf jeden Fall bis zu dem Lidl hinkomme.
Ja.
Ja, dass ich vorher nicht zwischenladen muss. So, komme ich auch, gar kein Problem. Und dann habe ich irgendwo hier so 30 Kilometer ungefähr von hier bei einem Lader, also bei einer Ladestation geladen, die bei der Telekom steht. Und wenn ihr euch das Foto anguckt, dieser Apparat ist komplett in diesem Telekom Magenta foliert.
Hast du mir da ein Foto
gezeigt? Ich habe dir das Foto gezeigt. Ich habe dir das Foto gezeigt, genau.
Es wird in den Shownotes sein.
Ja, es wird auf jeden Fall in den Shownotes sein. Mein Handy liegt jetzt da hinten. Und das meine ich mit Laden an interessanten Orten.
Ja.
Das ist also praktisch ein eingezäuntes Gelände. Man fährt in so eine Einfahrt rein, stellt sich vor die Ladesäule. Ladesäule rosa. Also in diesem Telekom Magenta.
Ja, super.
Und man dreht sich um, guckt nach oben und da ist der da ist so ein 5G-Sendeturm. Steht da auf dem Gelände. So. Das ist irgendeine Telekom-Verwaltung. Keine Ahnung, wo das ist. So. Das ist halt spannend. Dann stehe ich da mit dem Auto und neben dem Auto, ja, dann kommt ein zweites Auto reingefahren, in dem Fall ein Fiat 500e. Der freut sich, dass ich den Wechselstromstecker da drin hatte, weil dann kann er schneller laden. Ja, der steckt den Stecker da rein. Was passiert? Wir kommen kurz ins Quatschen. Ja, diesmal war es sein Auto, was voll war. Ja, weil bei mir ging das zu langsam dafür. Aber ja, das ist das, was einfach passiert.
Ja.
Ja. Ich habe mal eine Frage. Also ich meine, wir wollen, können ja rumnörden, ne?
Ja, ja. Insofern, das ist ja Sinn der Sache. Also das ist jetzt, das ist jetzt diese, ne? Geschichte mit der Bisamratte, ne?
Das fällt bei uns nicht, dieses Wort, ne?
Nein.
Nein.
Dafür sind wir hier.
Ja, zu den Ladepunkten, weil du sagst, du fährst auf eine Raststätte oder so. Ist da genug an Säulen vorhanden? Ich habe da bisher noch nicht drauf geachtet, weil kein Bedarf.
Also ich habe bisher noch nie die Situation gehabt, dass keine Säule mehr frei war. Man muss aber dazu sagen, ich bin auch vorher informiert, ob eine Säule frei ist oder nicht.
Gibt es Apps für?
Da gibt es Apps für.
Ist das der berühmte Ladefuchs?
Nee, der Ladefuchs hat eine andere Funktion. Der Ladefuchs
hat eine Preisfunktion, ne?
Der hat die Funktion, ich komme an eine Säule ran.
Und wir wissen, was ist am billigsten? Welcher
Strom? Ja, ich sehe, die Säule wird betrieben von dem Betreiber X.
Ja.
So, jetzt kann ich im Ladefuchs in der App einstellen, ich stehe an einer Säule mit dem Betreiber X und dann wirft mir der Ladefuchs eine Liste aus mit Ladekarten, die ich benutzen kann, in der Preisstaffel von unten nach oben. Das heißt, ich sehe also sofort, aha, das ist das günstigste. Und mittlerweile habe ich so eine ganze Sammelsurium von diesen Karten und Apps, dass ich also meistens dann auch den billigsten dann nehmen kann. Was ich für die Planung nehme, weil es einfach sehr schön an dem zu fahrenden Weg entlang dirigiert, ist Charging Time. Auch eine App, aus dem Elektromobilistenbereich. Da kann ich wie in einem Navigationssystem, wie in einer Navigations-App, kann ich sagen, ich möchte da hinfahren. Dann wirft er mir die Strecke aus und ich bekomme alle Ladestationen angezeigt, die in einem gewissen Abstand von dieser Strecke existieren. Das heißt, ich kann dann einstellen, so zwischen 1 und 5 Kilometern Abstand von der eigentlichen Strecke.
Ja.
Und der zeigt mir dann die Ladestationen an und ich kann dann auch sehen, von welchem Betreiber die Ladestationen sind. Nur so habe ich diesen Lidl gefunden.
Ja.
Ja?
Stichwort Betreiber. Das ist unabhängig von dem, bei dem du den Strom bezahlst?
Ja. Also es gibt den Betreiber der Ladesäule, das heißt, das ist meistens irgendein Unternehmen, das Strom verkauft.
Ich vergleiche das gerade mit dem Festnetzstrom. Ich sag mal Festnetzstrom zu Hause.
Genau.
Da habe ich einen, der mir den Strom liefert.
Ja.
Ich habe in Berlin die Netzbetriebsgesellschaft.
Genau. Das ist die, die dir den Anschluss bereitstellt.
Genau, den Anschluss.
Genau.
Die weiß auch die Zählernummer und der sage ich auch, wie viel ich verbraucht habe und
richtig,
gibt dem meinem Lieferanten weiter.
Genau, der Lieferant mietet sozusagen
das Netz, den Transportweg.
Genau, der mietet den Transportweg. Und so ähnlich ist es bei den Ladestationen auch. Also es gibt den Betreiber der Ladestation. Das ist also derjenige, der die Hardware aufstellt und der letztendlich auch den Netzanschluss besorgt, wie beim Haus auch.
Ja.
Und dann gibt es den Stromlieferanten. Also derjenige, ja, genau, der dann den Strom da reinwirft.
Wie zu Hause.
Genau. Und der legt dann natürlich auch den Preis fest. Das heißt, du kannst natürlich bei dem Betreiber der Ladesäule kaufen, meistens auch ad hoc. Das heißt, da gibt's dann einen QR-Code, Handy draufhalten und dann viel Geld dafür bezahlen. Ja, also wenn du ad hoc über diesen Code lädst, dann landest du so bei zwischen 65 und 80 Cent pro Kilowattstunde. Also das ist schon sportlich.
Ist schon merklich.
Ja. So, wenn du aber weißt, bedingt durch den Ladefuchs, ist Roddy hier?
Nee, derzeit nicht sichtbar.
Siehst du natürlich, okay, ich kann jetzt bei dem Betreiber der Ladesäule 80 Cent bezahlen. Ich kann aber auch genauso gut zu einem anderen Anbieter gehen, dem seine Karte da dran halten und sagen, ich bezahle jetzt nur 45 Cent oder nur 39 Cent oder nur 55 Cent oder was auch immer, je nachdem, was das gerade für eine Säule ist.
Aber das ist doch ein Punkt, der auch poliert werden müsste mit diesen Ladekarten. Ich meine, ich habe ja schon Kreditkarte, ich habe schon die EC-Karte, ich habe die Krankenkassenkarte. Und wie viel soll ich denn jetzt noch mitschleppen?
Ja,
könnte man das nicht auf so eine ähnliche Art wie früher die GEZ machen, dass man das sagt, okay, ich zahle und auf meiner auf der einen Karte, die ich habe,
ja
also sind die alle drauf und ich sage, ich möchte das, was ich jetzt bezahle, an Betreiber, Lieferant.
Ja, so ähnlich läuft das auch ab. Denn die Abrechnung macht immer der Betreiber der Ladesäule. Also der weiß, was passiert. So, das Ding ist, ab diesem Jahr es gibt eine neue Verordnung, neue Ladesäulenverordnung, die vorschreibt, dass man eine Ladesäule auch mit einer EC oder Kreditkarte ansteuern können muss. Das wirft einen Haufen technische und verwaltungsmäßige Probleme auf.
Aber es macht es dem Kunden erheblich einfacher.
Das ist richtig. Aber, und jetzt kommt das große Aber, derjenige, der sich auskennt, also der dieses System zu bedienen weiß, der wird einen Teufel tun, da mit der EC-Karte ranzugehen.
Weil das wie das Ad-Hoc-Laden wahrscheinlich sauteuer ist.
Das ist teuer. So, umgekehrt ist es zum Beispiel bei Aldi Süd. Da ist es so, dass die einen Tarif haben, der, wenn ich da mit einer EC-Karte rangehe, leider nicht mit der Kreditkarte, soweit ich weiß, nur mit der EC-Karte, wenn ich da mit der EC-Karte rangehe, dann kostet der Strom weniger als alle Karten, die ich im Portemonnaie habe. Mhm. Ja, das heißt also, die verkaufen mir eine Kilowattstunde für 29 Cent, wenn ich da mit meiner EC-Karte rangehe. Lidl und Kaufland, das ist ja mittlerweile eine Soße, die machen das anders. Die haben eine eigene Ladekarte. Die ist auch austauschbar zwischen den beiden Lieferanten. Die verkaufen mir die Kilowattstunde auch für 29 Cent, aber nicht mit EC-Karte.
Mm.
Ja? So, also ich profitiere von diesem etwas komplexen System. Und jeder, der sich da ein bisschen reinnerdet, profitiert da ebenso von.
Das heißt, eine Menge Ladekarten zu haben, kann durchaus Preis
auf jeden Fall
Geld sparen.
Ja,
wobei definitiv. Geld sparen und so und dass du davon profitierst, alles schön und gut, aber ich denke, wenn sich die Elektromobilität verbreiten soll, muss es halt einfacher werden.
Das ist richtig. Das
muss auf jeden Fall,
aber das
Bezahlen
das
muss
wird,
einfacher werden.
Das wird aber die Masse machen.
Ja, genau.
Ja, das wird der Effekt sein, den die Masse an Ladestationen, an Autos einfach bringen wird.
Ja.
Ja, also.
Ja, das ist Druck, das ist sozusagen der Druck der Straße.
Genau. So.
Beziehungsweise das eine bedingt sich dann so mit dem anderen, ne? Also.
Ich sag mal, um den Ausspruch eines mehr oder weniger berühmt-berüchtigten Politikers zu benutzen, der Markt regelt. an der Stelle Dinge.
Nein,
okay.
Wir brauchen noch so ein Safe Word. Nein, Spaß.
Aber du verstehst, was ich meine. Ja, ne? Also die Regelung wird an der Stelle eintreffen.
Auf der einen Seite ja schon, aber auf der anderen Seite, um es wirklich attraktiver zu machen für Leute, die es jetzt noch abschrecken, muss natürlich die Regelung getroffen werden, so hier, so einfach muss das sein.
Das ist mir schon
Druck der Straße bezahlt.
Ja, aber es ist bei mir auch schon häufiger passiert, dass ich an der Ladesäule rangefahren bin, meinen Stecker da reingesteckt habe, Karte dran gehalten, laden. Neben mir steht einer, der frickelt schon seit 10 Minuten mit deiner Karte da an der Ladesäule rum und geht nicht. So. Ja. Und dem man dann einfach nur den entscheidenden Tipp gibt, hör mal, erst reinstecken, dann Ladekarte. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ja. Manche Säulen wollen erst die Karte. Ja, manche Säulen wollen erst die Karte, damit die überhaupt ihre Steckdose aufmachen.
Aha.
Und manche Säulen wollen eine Verbindung zum Auto, bevor du die Karte da dran gehalten hast.
Ah.
Das hast du relativ schnell raus, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, wie das funktioniert.
Ja, aber es ist auch wieder so eine Sache. Es gibt manche Sachen, die sollten dann vielleicht doch
einheitlicher
sein.
Weißt du, woran
mich
das erinnert? Dass ich jedes Mal, wenn ich mit der EC-Karte bezahle, auf welche Seite ihres Gerätes muss ich die halten?
Ja.
Oh ja.
Genau sowas.
Ein besonders geilen Fall ist, da wir die Namen jetzt eh schon ein paar Mal genannt haben, ist Aldi bei uns in Schüttorf, weil da funktioniert das nur, wenn ich mit dem wenn ich die Seite mit dem Chip drauf auf dem Bildschirm halte, andersrum nicht.
Ja, passiert. Oder was mir jetzt passiert ist, letzte Station in Belgien. Mhm. Gut, da waren wir mit dem Verbrenner unterwegs, also mit dem Bus. Der tankt Diesel. Mhm. Ich fahre an die Säule ran, also Zapfsäule, nehme den Rüssel da raus, also ganz normale Tanke, aber in Belgien. Ich nehme den Rüssel da raus, stecke den in den Tankstutzen, drück da drauf, passiert nichts. Denk so, häng den wieder ein, nimm den wieder raus, drück den wieder da rein, passiert überhaupt nichts.
War das, reden wir von SB oder reden wir von?
Nein, normale Tanke, mit Bedienpersonal und so weiter.
Ja.
Ja gut, habe ich das Ding wieder da reingehängt, bin in den Laden rein und habe gesagt, hör mal, eure Säule ist kaputt, die geht nicht. Guckt die mich an und fragt dann, welche Säule denn? Ja, ich sag da, die Nummer 8, ja, ist eine Automatensäule. Müssen Sie da an der Seite, ist ein EC-Dingsbums.
Ach ja. Ich bin gerade mit der Hand an das Kabel gekommen, alles noch gut?
Also, ja, sieht gut
aus. Man hört dich noch.
Man hört dich noch.
Ja.
Und das ist gut so.
Ja, ja, also passiert da auch. Passiert insbesondere in Frankreich und Belgien. Weil die voll von diesen Automatentankstellen sind.
Ja.
Ja. Hat natürlich Vorteile.
Im Ausland haben wir auch öfter fast nur diese Automatentankstellen.
Ja, ganz viele.
Aber ich sag mal, bei uns in Schüttorf gibt's auch 2 Automatentankstellen und da ist es halt so, wenn Betrieb mit Personal ist, dann funktioniert die ganz normal.
Richtig.
Nur wenn kein Personal
davon
da
bin ich auch ausgegangen.
Genau. Und nur wenn kein Personal da ist, dann funktioniert die als Automat und dann musst du auch erst die Karte reintun und dir das freischalten lassen, bevor die, ne?
Nur ich konnte jetzt auch überhaupt nicht sehen, dass es eine Automatentankstelle ist, sondern das sah aus wie eine normale Zapfsäule.
Ja, weil die den Automatenteil
dahinter irgendwo versteckt haben. Ja, super. Ganz hervorragend. Ja, der funktionierte für 2 Säulen und wir sind von der anderen Seite da rangefahren. Ja, toll. So, und das ist halt das, was bei den Ladesäulen passiert. Aber das ist alles schon Luxus und komfortabel und fast zu 100% funktionierend im Gegensatz, was vor 10 Jahren war.
Ja,
da bist du an eine Säule rangefahren und musstest Glück haben, da konntest du nicht auswählen, wie viel billig oder teuer oder irgendwas, sondern da warst du froh, wenn irgendeine Karte überhaupt funktioniert hat.
Mhm.
Ja, und es gibt jetzt das sogenannte Ladenetz. Das ist ein Zusammenschluss der Stadtwerke in Deutschland, die sich gegenseitig sozusagen ihre Ladesäulen freischalten. Das heißt, du kannst also mit einer Karte der Bocholter Stadtwerke
in Stuttgart tanken
oder umgekehrt.
Ist das bundesweit oder nur für teilnehmende Stadtwerke?
Teilnehmende Stadtwerke, aber ich sag mal, es gibt mehrere dieser Netze.
Ja.
Aber im Prinzip funktioniert es bundesweit.
Ja.
So.
Das ist ja schon ein Schritt
in die
Richtung,
die
ich vorhin
ansprach. Aber vor 10 Jahren hattest du noch die sogenannte Bürgermeistersäule. Ja, das Bürgermeistersäule ist, der Bürgermeister irgendeines Ortes oder einer Stadt hat eine Ladesäule vors Rathaus platziert und hat gesagt, boah, wir sind toll, wir sind Elektromobilität.
Ah ja.
Du musstest aber, um diese Ladesäule freizuschalten, entweder eine Karte dieser Stadt haben ins Rathaus gehen und dir eine Leihkarte holen und die da dran halten.
Ja, so, super. Ja.
Ganz hervorragend. Das war die Situation vor 12 oder 13 Jahren. Ja?
Ja.
Und damit sind wir schon unendlich viel weiter, was das angeht. Ja. Ja, wie gesagt, jedenfalls ist es für mich wichtig, an schönen Orten zu laden. Also ich lade ungern an einer Autobahnraststätte, außer ich muss pinkeln, weil dann kann ich einen schönen Spaziergang machen.
Ja.
Wir haben
Landschaft genießen.
Wenn ich von meinen Eltern komme, da gibt es dann in Bochum den Kemnader Stausee und da steht auf dem Parkplatz so eine uralte, abgeschrömmelte Ladesäule. Die funktioniert aber. Ich fahre mit dem Auto da ran, stecke den Stecker da rein und dann gehe ich ein bisschen spazieren.
Ja.
Wunderschön.
Ich hätte da nochmal einen Punkt zum Thema Elektromobilität, der jetzt nichts mit Laden und so weiter zu tun hat und auch eigentlich höchst unwissenschaftlich ist. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Wenn man fährt, nein, wenn man fährt, ist das alles noch eine Sache. Ja. Aber wenn ich als Fußgänger unterwegs bin, sind die Elektroautos für mich immer noch eine ziemlich gruselige Sache, weil man die so gut wie nicht hört.
Oh, mich hat neulich fast ein Tesla umgefahren.
Ja, also, genau.
Ja.
Weil ich habe die Angewohnheit, nach Gehör über die Straße zu gehen.
Das mag ja für die Geräuschbelastung in der Umwelt und so weiter ganz toll sein, aber sollten wir da nicht auch Geräuschgeneratoren?
Ja, das ist ein totales Elend. Wir haben Geräuschgeneratoren.
Ja?
Ja. In jedem Elektroauto, das nach, frag mich jetzt nicht, glaube 2020 zugelassen worden ist, ist ein AWAS, ein sogenanntes AWAS drin, ein Geräuschgenerator, der unter 30 Stundenkilometer irgendein Geräusch produziert.
Ach sowas.
Das ist das
Tüt, ja.
Nein. Und das ist genau das Problem. Denn diese Dinger erzeugen ein Geräusch. So, der da hinten steht, also unser Großer,
ja,
der erzeugt so ein, ja, ich sag mal, irgendwie motorähnliches sonores Brummen.
Ja.
Das erkennst du als Auto.
Ja.
Ja. Kommt aber ein Tesla von hinten, hört der sich an wie so ein abgespacedes Raumschiff.
Ja.
Du erkennst es nicht als Fahrzeug.
Ja.
Ja.
Der so, da hat macht der, dann, ne, so. Der Moritz Metz vom Deutschlandradio.
Ja.
Der hat vor Jahren, ich würde sagen, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, ein Feature gemacht, The Sound of Silence. Da ist der auch zu Herstellern gegangen und hat genau dieses Thema angesprochen.
Ja, 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 genau.
Es ist wahrscheinlich depubliziert, ne?
Ja, ja, was auch immer. Es ist halt so, der Kleine, den wir haben, der hat das nicht. Der ist von 2018. Da war das noch eine Vorschrift. Da wäre das ein kostenpflichtiges Feature gewesen, was eigentlich keiner wollte, weil eigentlich ist das völlig idiotisch, den Dingern, ja, eigentlich, wenn man...
Elektro ist leise und dann
denkt man erst
da
mal.
So ein künstliches Geräusch rein, ja.
Aber, was häufig passiert, du musst natürlich als Fahrer dieses Fahrzeugs aufpassen. Da musst du, definitiv, du musst für die, zumindest für die Fußgänger mitdenken, weil du gehst als Fußgänger unwillkürlich nach Gehör über die Straße. Ja,
also
du guckst
nicht nach Gehör.
Du guckst nicht nur so mit, genau, ne? Also nach Gehör, sondern fast ausschließlich nach Gehör. Beobachte dich mal selbst, was du machst. Ich weiß es.
Ja. Ich weiß es von mir. Ich gehe nach Gehör.
Ich weiß es auch. Aber, zum Beispiel, ja, es ist halt so, meistens gucke ich halt doch, aber ich weiß halt ganz genau, also sage ich ja sowieso, ich meine, ich bin eh ein Audiomensch und so. Mhm. Für mich ist das Gehör halt einfach ein total wichtiges Feature, genau, wenn ich mich zu Fuß fortbewege. So, das ist
ja
einfach so.
Ja, so, und da kommt jetzt der Knackpunkt an der Stelle. Du guckst nicht, du gehst
oder guckst nicht, wenn mich nicht das Geräusch zum Gucken veranlasst.
Richtig. Ne? So, das heißt, wenn da kein Geräusch ist, guckst du auch nicht hin.
Ja.
So, und das passiert natürlich nicht nur bei einem Auto.
Ja.
Beim Fahrrad ist mir das auch schon passiert.
Das passiert dir beim Fahrrad auch. Aber was macht jetzt der Radfahrer?
Der klingelt.
Ja,
aber auch
was machst du, wenn? Ja, aber was machst du, wenn ein Radfahrer klingelt?
Gucken oder zur Seite gehen oder so. Ja.
Du gehst irgendwo lang und ein Radfahrer klingelt. Du siehst ihn aber nicht. Was machst du?
Ich würde wahrscheinlich zurücktreten. Ob rechtzeitig ist eine andere Frage.
Genau. Weißt du, was viel effektiver ist als Radfahrer gegenüber Fußgängern? Also wenn jetzt, oder auch Autofahrern oder Autofahrerinnen oder was auch immer, ein Fahrzeug fährt am Straßenrand lang in eine Parklücke rein. Ich bin mit dem Fahrrad dahinter. Das Auto hält an, fährt in die Parklücke. Jemand öffnet die Tür.
Ja.
Das ist alles noch gar kein Ding, weil ich darauf vorbereitet bin, weil ich sehe, was passiert. Alles super. Aber die Person in dem Auto steigt aus, knallt die Tür zu und geht über die Straße.
Ja, auch so.
Die Straße ist leer, bis auf mich, dem Fahrrad.
Ja.
Ja. Was für mich eine viel effektivere Wirkung hat als eine Klingel, als jede Klingel, ist, ich ziehe einmal kurz hinten die Bremse durch. Dieses Reifenquietschen ist so effektiv.
Ja.
Ja. Der Fußgänger bleibt sofort stehen.
Ja, weil es ist wie so ein Alarmgeräusch.
Und geht sofort zurück.
Moment,
ja.
Ne?
Ja. Ja. Das ist unfassbar effektiv. So, und das ist was, da fragt man sich auch, wie falsch sind wir an der Stelle konditioniert? Denn das ist eine Konditionierung. Das ist was wir im Alltag, ein Geräusch von quietschenden Reifen bedeutet Gefahr. Viel mehr als eine Hupe oder eine Klingel.
Ja.
Wenn ich eine Hupe höre,
richtig, ja.
Ich kann manchmal noch nicht mal zuordnen, wo der Signal herkommt.
Ja.
Ja. Aber wenn ich direkt hinter mir oder neben mir Reifen quietschen höre, dann springe ich zur Seite. Und zwar in Richtung Sicherheit, also in Richtung Bürgersteig.
Ja.
Ja.
Also dann vom Fahrrad weg in ein Auto.
Nein. Ja, was auch immer, ist ja auch egal. Aber das Auto.
Sehr schön. Sehr
ja,
schön.
Ja.
Nein, das war jetzt
genau das so Gleiche.
Im Kopf.
Ja, aber das Gleiche passiert halt mit dem Elektroauto auch, insbesondere wenn es kein Avas hat. Also der da hinten, der ist unter 30 Stundenkilometer lauter als ein Verbrenner. Und zwar erheblich.
Ja, das ist dann vielleicht auch wieder übertrieben, oder?
Nee, finde ich nicht, weil es ist schon gut, das Auto zu hören, weil der sonst halt einfach kein Geräusch von sich gibt. Mhm. Und über 30 Stundenkilometer ist dann das Abrollgeräusch der Reifen lauter als das Avas.
Ja.
Ja, wir haben noch das Glück, also ich hatte das Glück, dass wir bei uns da noch Kopfsteinpflaster haben. Insofern habe ich ihn dann doch noch wahrgenommen.
Genau.
Ja. Aber wenn der auf einer Asphaltstraße gewesen wäre.
Keine Chance.
Dachte ich mir, holla, du musst da ein bisschen umlernen. Du musst die Augen auch mal einsetzen.
Ja, auf der einen Seite, als Autofahrer ist es dann empfehlenswert, für die Fußgänger und für die Radfahrer mitzudenken. Und gleichzeitig ist es als Fußgänger sinnvoll zu sagen, okay, ich gucke aktiv hin.
Ja, ja. Das
muss man wieder auch als Radfahrer ist das wichtig, aktiv hinzugucken, weil da verlasse ich mich auch zu oft auf das Geräusch.
Ich weiß nicht, sind wir einfach so audio geprägt? Und ich müsste mal meine Frau fragen, wie die das macht, wenn sie über die Straße geht.
Das ist allgemein so.
Nein, das ist, glaube ich, wirklich Teil der Allgemeinsozialisierung. So, doch, das ist ja einfach, es ist ja nun mal so, dass eben genau das so war. Bremsen quietschen, Gefahr. Das ist tatsächlich das ist so.
Ja.
So, und dass du Motorengeräusche hast und so weiter.
Das ist eine Prägung.
Von der Pike auf ist das geprägt.
Ja,
ja, also. Weil du Motorengeräusch hast. Natürlich hörst du das Auto ja aufgrund des Motors.
Ja.
Da ist ein Geräusch, das kommt auf dich zu, das wird lauter.
Genau.
Ja.
Ja, heute nicht mehr so wegen des Windwiderstands, sondern nur noch wegen dem Motor.
Ja, ja, aber du filterst das aus dem Verkehrsgeräusch raus, dass da ein Auto kommt. So. Und es gibt so viele Prägungen, die entweder gesellschaftlich bedingt sind, also die so drin sind, genau wie dieses Autogeräusch. Ja. Es gibt aber auch Prägungen, die dir in frühester Kindheit beigebracht werden, die ja aus einer Zeit stammen, wo es bestimmte Verkehrsbedingungen schlicht und einfach noch gar nicht gab.
Ja, auch das.
Ja. Und die sich auch weiterhin halten. Also wenn ich jetzt, letztes Jahr war zufälligerweise an der Schule meiner Frau im Rahmen der Projektwoche auch diese Fahrradprüfung.
Ja.
Also dieses Ding, der lernen die Viertklässler.
Kenne ich, habe ich auch gemacht.
So schön Fahrradfahren und hier und da.
Kennen wir.
Was bringen die den Kindern bei? Die Kinder fahren ab der vierten Klasse, wenn die 10 Jahre alt werden, dürfen die auf der Straße fahren, beziehungsweise müssen die auf der Straße fahren.
Ja.
So. Das heißt, denen muss beigebracht werden, wie verhältst du dich im Verkehr?
Richtig.
Das ist ein Problem. Denn was macht eine Lehrkraft, die jetzt dem Kind beibringt, wie auf der Straße zu fahren ist. Das sind Lehrkräfte, das sind dann teilweise Polizisten, also von der Polizei abgeordnete Personen, die dann das überwachen und das so ein bisschen fachlich begleiten.
Also wir hatten auch einen speziellen Polizisten, der für die Verkehrserziehung war, der hat später auch die Mofa-Prüfung abgenommen.
Genau, und solche Sachen. So, und die bringen den Kindern bei, wenn ihr auf der Straße fahrt, fahrt rechts.
Ja.
Ja, am rechten Straßenrand lang.
Ja.
Das ist was wir in den 70er Jahren gemacht haben.
Mhm.
Was da auch, ich sag mal, bedingt richtig war. Heute ist es so, wenn du auf der Straße als Radfahrer irgendwie überleben willst, fahr in der Mitte.
Genau, damit du gesehen wirst.
Es gibt in der Straßenverkehrsordnung eine Vorschrift, die besagt, dass du vom Bordstein 1 Meter Abstand halten musst.
Ja.
Vom rohen Bordstein.
Ja.
Als Fahrradfahrer.
Und damit fährst du schon bei den meisten Straßenbreiten fast in der Mitte.
Es kommt noch besser. Ja. Parken am rechten Fahrbahnrand Autos.
Ja.
Musst du 1,5 Meter Abstand halten.
Ja.
So, das heißt, du hast die Situation, es ist ein Parkstreifen auf der rechten Seite der Straße, daneben ist ein Radfahrstreifen, also so ein Schutzstreifen.
Ja.
Dieser Schutzstreifen ist nicht mal 1 Meter breit.
Ja.
Und du fährst direkt neben den geparkten Autos lang. Das heißt, du musst schon auf dieser durchgezogenen Linie von dem Schutzstreifen fahren oder eigentlich sogar links daneben.
Theoretisch, genau. Ja,
damit du nicht in eine sich öffnende Tür reindonnern
kannst. Genau, damit der Schutzstreifen sozusagen ein Niemandsland ist.
Ja, du darfst da eigentlich gar nicht langfahren, weil wenn vorne einer die Tür aufmacht, du dengelst da rein.
Ja.
So, und ich sag mal, diese Unfälle sind zu einem sehr hohen Prozentsatz, ich kenne den nicht genau, tödlich.
Ja.
Ja, wenn du mit 20 Stundenkilometer in eine sich öffnende Tür reinballerst,
da hast du über die Tür einen Abgang.
Eben nicht.
Nee, es kommt auch
entweder durch die Tür oder gegen die Tür.
Genau.
Du knallst mit dem Kopf die Tür. Ja, dann hast du ein Problem, ob Helm oder nicht.
Ja.
Ja.
Übrigens, die Holländer lernen von Kindesbeinen an, fast von Kindesbeinen an, wenn sie als Fahrer aus dem Auto aussteigen, die Tür mit der rechten Hand zu öffnen. Damit der Blick nach hinten erzwungen wird.
Ja. So. Aber das wird dir hier nicht beigebracht. Nee. Ja. Oder auch, ich bin oft mit unserer Tochter zusammen unterwegs gewesen. Du fährst eine Straße lang. Auf der Straße ist kein Fahrradschutzstreifen. An der rechten Seite parken Autos. Du fährst also in der Mitte der Fahrspur.
Ja.
Alles super. Die Autos bleiben auch schön brav dahinter. Meistens, vielleicht.
Ja, außer ein paar Idioten, ja.
Genau. So. Und 100 Meter weiter vorne ist eine Verkehrsinsel. Du glaubst gar nicht, wie viele Autofahrer versuchen, sich zwischen dir und der Verkehrsinsel durchzuquetschen.
Ja. Ja, ist schlimm genug.
Also, das ist eine ganz große Katastrophe. Das sind halt so Sachen, die da passieren.
Was willst du mir signalisieren?
Du wolltest was sagen? Ich wollte gerade was sagen und dann sahst du aus, als wolltest du was sagen.
Nee, das hast du falsch interpretiert.
Habe ich dich falsch interpretiert?
Ich, nee, ich glaube, der Frank hat nur auf die Uhr geguckt.
Wir haben noch
so eine knappe halbe Stunde, glaube ich. Ne?
Ja,
so, bis das da hinten laut wird.
35 Minuten, dann macht Stefan.
Weil wir gerade dieses Thema Verkehrserziehung so hatten, eine Frage abseits vom Fahrradstreifen und so weiter. Auf welcher Seite geht ihr, wenn ihr auf einer Straße geht, die keinen Bürgersteig hat? Oder was hat man euch beigebracht?
Entgegen der Fahrtrichtung, links.
Entgegen der Fahrtrichtung, ja, links. Ne? Also ja, das hat man mir auch so beigebracht. Und das ist auch das Logischste, was man machen kann.
Habe ich im Urlaub mit meinen Eltern im Bayerischen Wald und so.
Ja. Weil du siehst, was kommt.
Du siehst, was auf dich zukommt. Ja, genau. Auf jeden Fall.
Und du kannst, also das kommt nicht von hinten auf dich zu, sondern von vorne.
Hast eventuell noch die Möglichkeit, wegzuspringen oder so. Also die Chancen sind auf jeden Fall höher,
als von hinten erwischt zu werden.
Ne? Ja. Weil ich denke, viele wissen das gar nicht.
Wobei ich dazu sagen muss, auf bestimmten Straßen, also so, ich sag mal, schmalere Landstraßen, die also theoretisch nur eine Fahrspur haben, also wo du jetzt nicht einen Mittelstreifen hast oder sowas, sondern wo nur eine Fahrspur ist und die sich so schlängeln, also wo du so, ne? Da neige ich dann zum Beispiel auch mit dem Fahrrad dazu, auf der linken Seite zu fahren.
Ach so.
Weil einerseits kann ein Autofahrer, der von hinten kommt, einfach vorbeifahren, das ist egal, da bin ich weit genug weg. Ja. Und wenn einer von vorne kommt, habe ich genug Zeit, nach rechts zu verschwenken. Aber ich sehe den schon.
Wegen um die Kurve kannst du dann ganz anders rumgucken.
Richtig, ja, ist schon klar. Na, dann, dass ich schon weit voraussehe, was passiert. Ist mir übrigens in Frankreich häufiger passiert. Wir waren da ja unterwegs in der Bretagne. Da ist das auch häufiger mal so, dass dann Leute mit dem Fahrrad auf der falschen Seite unterwegs sind. Auf den schmaleren Straßen, auf den großen Landstraßen natürlich nicht, aber auf den schmaleren Straßen passiert es öfter mal.
Nee, aber ich kenne das auch mit entgegen der Fahrtrichtung der Fahrzeuge mit der linken Seite zu laufen.
Euch auch so beigebracht wurde. Weil ich wusste jetzt nicht, ob das eine besonders gängige Regel ist. Ich habe es meinem Sohn auch, bringe ich das auch so bei.
Und wie gesagt, also wenn du da was gut machen willst, bring ihm auch bei, in der Mitte der Straße zu fahren, Fahrrad, also in der Mitte der Spur zu fahren.
Also das ist ja, wir sind wirklich eine Fahrradfahrer-Ecke.
Ja.
Klar, es gibt auch die Ecken, wo das nicht ist. Wir haben das Problem deshalb weniger, weil wir wirklich viele Radwege haben. Und dann muss ich auch sagen, Straßenverkehr ist
dann hast hin du das oder Problem her. Auch nicht.
Normalerweise darfst du nicht auf den Bürgersteig fahren und die können dich deswegen anhalten und so. Aber ey, fühlst du dich nicht sicher, sage ich, fahr auf den Bürgersteig.
Also ist eine ganz einfache Sache. Ja. Im Zweifelsfall kostet ein Zehner.
Genau, und nicht das Leben. Ne? Genau. Fertig aus.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, wenn du schon auf dem Bürgersteig fährst, fahr bitte langsam.
Natürlich. Nicht brettern und dann...
Du nimmst nämlich dann den nächstschwächeren Verkehrsteilnehmer.
Ja, ganz genau. Das ist doch völlig klar.
Also wir haben eine Straße, die ist Kopfsteinpflaster und die ist wirklich mit buckeligen Kopfsteinen gepflastert.
Genau.
Wenn ich da fahre, fahre ich natürlich auf dem Bürgersteig, aber ich weiß, dass ich an der Stelle im Nachteil bin. Ich bin der Rücksicht zu nehmen hat, weil ich mich auf einem Terrain bewege, was
wo du eigentlich
wo du nicht hingehörst. Gesetz normalerweise schieben müsstest deswegen.
Da bin ich Gast.
Vollkommen richtig.
Ja, und da nehme ich natürlich auf Fußgänger Rücksicht.
Das ist aber das Wichtige dabei. Ne? Du bist dann derjenige, der die Rücksicht zu nehmen hat und auf der Straße gegenüber auf dem Radfahrstreifen oder dem Radfahrer auf der Straße sollten eigentlich die
ist der Autofahrer, der Stärkere,
der muss dann da
Rücksicht nehmen.
Genau. So, und das ist das, was Tendenz, halt klar, häufiger mal nicht passiert.
Ne? Aber in der Realität.
Was mein Fahrlehrer damals auch immer gesagt hat, du musst mit der Dummheit der anderen rechnen.
Genau.
Und ja, darauf hoffen, dass die ja dann auch mit deinen Dummheiten rechnen. Also das vollkommen ruhig richtig. Immer für die anderen mitdenken, weil jeder kennt das, man hat, auch jeder ist nicht ohne Fehler und so weiter.
Jeder hat
also
seine schwachen Momente.
Schön für alle mitdenken.
Und es auch. Ist schon verwunderlich, dass so relativ wenig dabei passiert.
Ja.
Also aus meiner Warte gesehen, das ist schon echt wenig. Aber wie gesagt, es ist einfach ein Konglomerat, da kann man sich stundenlang drüber austauschen. Das ist also, ich habe da schon oft mit Leuten drüber gesprochen und das kommen immer wieder dieselben Dinge letztendlich auf. Aber warum man Viertklässlern beibringt, fahr rechts am Fahrbahnrand lang, auch an parkenden Autos lang?
Das ist warum? So wie bei uns, das ist so wie bei uns alles. Du musst erst den entsprechenden Passus in der Straßenverkehrsordnung mit dem Rechtsfahrgebot entsprechend anpassen, dann kann es erst beigebracht werden von der Verkehrsärztin.
Nein! Es gibt diesen Passus schon.
Ja,
es gibt aber das, die widersprechen sich ja. Einen Meter Abstand, 1,50 Meter Abstand von einem parkenden Auto zu halten.
Ja.
So, die Vorschrift ist da. Aber ja, trotzdem.
Das Problem ist aber, wenn du dann rechts beibringst, diese 1,5 Meter und so weiter, jetzt guck dir mal an, wie viele können 1,5 Meter abschätzen. Das Schlimme ist ja auch, diese Sache mit den Abständen, die gab es ja früher schon, aber dann gab es von ADAC, ARAG und was weiß ich, in meiner Kindheit diese runden Kellen.
Ja,
die waren viel zu kurz und dann waren die Autofahrer dann auch immer entsprechend, dass sie nur knapp an der Kelle vorbeigefahren
sind. Ja,
genau.
Du bist dann und halt die Kelle ist aber nicht weiter raus als das Lenkerende.
Ja, das meine ich damit, viel zu
Anmerkung,
kurz. Ne?
Anmerkung, ich habe schon Leute gesehen, die diese Styroporröhren, die fürs Schwimmbad-Dinger sind.
Ja,
hinten auf den Gepäckträger ab. Die sind nämlich länger und die kriegst du auf die 1,5 Meter.
Ja, du, vielleicht du schnallst die auf den Gepäckträger.
Weiß ich nicht, ich habe nicht nachgemessen.
Ja, und dann hast du die 1,5 Meter.
Ja.
Das ist super.
Du hast die 1,5 Meter, weil du automatisch, wenn du dran vorbeifährst, ja nicht wirklich mit dem Auto dran langschrammst, sondern dann da tatsächlich noch ein Stück Platz lässt.
Ja,
ne?
Also. Genau. Also selbst wenn das Ding nicht 1,5 Meter ist.
Ja, aber das reicht schon.
Ja.
Ja. Und die sind ja.
Fand ich eigentlich eine geniale Idee.
Die Idee ist genial, aber wahrscheinlich wieder nicht Straßenverkehrs.
Ja, du willst aber nicht ständig damit rumfahren.
Ja.
Ja. Das ist das nächste Ding. A, sieht es ein bisschen lächerlich aus, das wäre mir egal.
Ja.
Aber auf der anderen Seite stört es auch manchmal das eigene, also die eigene Fortbewegungsfähigkeit. Nein. Also wenn ich mit so einem Ding hinten am Träger, ich habe schon überlegt, ob ich irgendeinen Mechanismus entwickeln könnte, der so ein Teil ausklappt. Also dass
wenn
man das
nötig. Irgendwie jetzt habe ich schon wieder Comicbilder im Kopf.
Ja, Glock. Der ist irgendwie so, ja.
Der ist den irgendwie Fußgänger so, mag ich nicht.
Ja. Knack.
Also du meinst, dass du am Lenker was hast, was
genau,
dann auslösen,
der das hinten auslösen kann, dass das rausschnackt. Ich muss das aber wieder reinholen können, weil angenommen, ich will irgendwo schlimm genug, dass ich ja, zwischen zwei Autos durch oder ich stehe irgendwo an der Ampel.
Ja,
jetzt stell dir mal vor, wie das aussieht. Ich stehe auf dem Radweg an der Ampel und da guckt dieses Ding raus und haut die Fußgänger um, wenn ich losfahre.
Radfahren ja. mit der Poolnudel wäre ein cooler Titel für manche.
Ja, aber das ist ja nicht zielführend.
Nein.
Ja?
Haben deine Podcast-Namen Titel?
Ja.
Da schreib dir mal auf Radfahren mit Poolnudel. Weil es sollte ja immer irgendwas sein, was im Podcast mal irgendwann gesagt wurde.
Ja.
Ja. Na, aber was mir gerade einfällt, ist, man könnte ja das Ding auf um ein bisschen rumzunörden, ne?
Mhm.
Auf Teleskopbasis machen. Du hast hinten eine Röhre, da schießt du die Poolnudel raus, also oder überhaupt einen Stab.
Ja.
Da kann ja vorne was dran sein. Wenn also, drin ist, stört das ja nicht so.
Genau.
Und dann brauchst du bloß einen Mechanismus, der das wieder einsaugt.
Das Ding ist, jedes Mal, wenn ich mit irgendwelchen Leuten so in so ein Gespräch gerate, dann kommen Ideen auf.
Ja.
Ja, von dem Ding, dass man die Poolnudel ja auch einfach irgendwie zur Seite umbiegen kann, per Seilzug oder was weiß ich, da gibt's also genügend.
Ja.
Ein Teleskoparm, hier diese Teleskop-Scheren-Dinger, ja, diese so
Weißt du, also ich bin jetzt schon bei Pneumatik, aber Entschuldigung.
Ja, Pneumatik oder Hydraulik oder was? Ja, Pneumatik, Hydraulik oder ist
Öldruck.
Zu schwer.
Nein, Öldruck. Kennt ihr die diese Wasserspritzen, die aussehen wie Poolnudeln? Da brauchst du dann doch nur.
Ja, genau.
So. Pup.
Ja. So.
Und dann wieder ansaugen. Pup.
Ja, genau. So. Das Ding bei allen diesen Lösungen ist, dass die ja relativ harmlos sind. So, und sobald das anfängt, man darüber zu diskutieren, gerade mit Radfahrern zu diskutieren anfängt, geht das dann los, ja gut, da müsste dann am Ende ein Nagel drin sein oder so, dass dann wirklich Dinge passieren. So, und das geht dann immer weiter und weiter und weiter, bis dann am Schluss hinterher da draußen kein Nagel mehr dranhängt, sondern eine Flex oder eine Kettensäge oder sowas. Und dann, also das ist dann richtig, da geht's dann in richtig fiese Abteilungen. So, das, aber
ja, da ist man dann schon, dann ist man dann schon so bei römischen Wagenrennen, ja.
Ja, ja, genau. So. Das ist schon, dann wird das schon richtig fies, so mit so, ne?
Ja, mit schwarzem Humor kann man da auch viel machen, ja.
Unheimlich viel. Und ja, es gibt ja auch ein Projekt, bei dem per Ultraschall die Entfernungen der, also die Überholabstände auf Knopfdruck am Lenker gemessen werden.
Ach ja, 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 ja.
Und das wird dann in ein öffentlich einsehbares System eingespielt. Das heißt, du hast eine Karte, eine OpenStreetMap-Karte, wo dann eben für auf den Straßenabschnitt bezogen entsprechend die, sag doch mal, die Überholabstände eingetragen werden. Mhm. Das heißt, du kannst also schon im Vorfeld sehen, welcher Straßenabschnitt besonders riskant ist, wenn du da lang fährst.
Weil die immer zu dicht sind.
Weil die dann immer zu dicht auffahren.
Ah ja.
Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Da habe ich auch schon jetzt, sagen wir mal so, ich habe die Teile da liegen, um so ein Ding zu bauen. Eigentlich habe ich so Teile da liegen, um 20 Stück davon zu bauen, aber egal, weil irgendwie war das im en gros billiger. Es eskaliert ja nicht. Mhm. Ne, in keinster Weise. So, nee. Niemals.
Es eskaliert doch.
Das ist ja das Prinzip von Podstock.
Ja, nicht, aber das ist ja, bezieht sich ja nicht nur auf Podstock, das bezieht sich auf alles. Es eskaliert ja nie irgendwas.
Nein.
So. Das ist schon im Prinzip schon irgendwo eine grandiose Idee, sowas zu machen. Ja. Und dann für Vorhinein sehen zu können, okay, wenn ich da lang fahre, dann aufpassen.
Kennt ihr die Konstruktion, die holländische Kreisverkehre haben?
Nein.
Die Holländer, du hast einen Kreisverkehr für Autofahrer.
Mhm. Ja.
Und die legen außen um den Kreisverkehr rum größeren Radius den Fahrradkreisverkehr.
Mhm. Aha.
Der Fahrradfahrer fährt auf dem Fahrradweg, biegt in seinen Kreisverkehr ein,
ja,
und kreuzt den auf, der fährt auf 6 Uhr rein,
ja,
und kreuzt den um 3 Uhr rausfahrenden PKW,
ja,
im rechten Winkel.
Ja.
Damit hast du das Problem, ich sehe den schräg hinten nicht, ja, weil der Autofahrer sieht den Fahrradfahrer von rechts kommen, rechtwinklig.
Ja.
Ja. Damit hast du diese Situation erhebt, diese Rechtsabbiegesituation entschieden entschärft.
Ja.
Ich kann dir nachher mal ein Bild zeigen.
Ja.
Das ist nicht nur in Kreisverkehren so, das ist in den Niederlanden an praktisch jeder Kreuzung so.
Dass du als Fahrradfahrer erstmal in die Straße abbiegst.
Nicht unbedingt. Du hast oft auch die Situation, dass der Fahrradweg ein ganzes Stück abseits, ja, der Straße ist und du hast aber praktisch immer den Kreuzungsbereich zwischen dem Radfahrer und dem Autofahrer, der basiert immer darauf, dass der Autofahrer in die Straße, in die Abbiegungsstraße reingefahren ist
und nicht rechtwinklig sieht.
Richtig. Ja. Und
das kostet
auch
ein bisschen mehr Platz.
Ja, aber es gibt in den Niederlanden auch keine direkt an die Kreuzung angeschlossene Bebauung an der Stelle. Ja, du hast also nicht die Situation, dass du den Fahrradweg direkt auf der rechten Seite hinter parkenden Fahrzeugen,
ja,
positionierst, sondern dazwischen gibt es einen Streifen, wo nichts ist, sodass du, wenn du als Autofahrer rumfährst, aus dem Beifahrerfenster immer sehen kannst, ob da einer kommt.
Ja.
Ein Radfahrer.
Ja.
So, und genauso wie bei uns haben die Radfahrer da Vorrang. Mhm. An der Stelle. Mhm. Das heißt, der Autofahrer bekommt zusätzlich, wenn der abgebogen ist, nochmal diese, in Niederlanden sind ja diese Pfeile üblich auf der Straße, die, mhm, auf das Auto zeigen, vor dem Radweg.
Ja.
Und das ist hochinteressant, das zu sehen, was die da machen, was da passiert. Das ist also eine ganz.
Ja, was Fahrräder angeht, sind die Holländer einfach gut drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Die haben auch ein paar mehr davon.
Ja.
Das ist richtig. Wenn ich an das Parkhaus an dem einen Bahnhof in Amsterdam denke.
Unfassbar, oder?
Also
das ist ein riesen Ding.
Ich glaube, die kriegen da 1400 Fahrräder rein.
Ja. Nee, mehr.
Mehr sogar.
Ja, über 7000.
Und die haben ja auch so irrsinnig pfiffige Mechaniken, um die in der Höhe zu stapeln.
Die hängen, die da dran fahren, die hochläuft.
Ja.
Und wir haben die Situation, habe ich live erlebt, in Utrecht. Utrecht ist ja eine Universitätsstadt auch, glaube ich. Müsste eigentlich, ja. Und da war es so, wenn du in die Innenstadt gekommen bist, gab es da Parkverbotsschilder an manchen Gebäuden für Fahrräder. Autos hast du da kaum gesehen, außer in den Randbereichen. In der Innenstadt hast du vor bestimmten Gebäuden unfassbar riesige Fahrradständerkonstruktionen gesehen, die voll waren, die waren komplett voll. So, und in der Corona-Zeit habe ich dann erlebt, wie das bei uns abgeht. Ja, wir haben
Uns irgendwo abstellen, ja.
Ja, nee, nicht nur irgendwo abstellen, sondern dann haben die, bei uns ist so eine Einkaufsstraße, da parkst du praktisch auf dem Gehsteig an so Bügeln. So.
Ja.
Und das war die erste Situation, das war Ende 2020, als dann
Fahrräder an den Bügeln angeschlossen wurden.
Alles super, aber du bist da hingekommen, hast aber praktisch keinen Parkplatz mehr gefunden. Oder du hast mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Stadt im Stau gestanden, weil keiner mehr Busse benutzt hat, die alle mit dem Fahrrad gefahren sind. Mit dem Auto nach Düsseldorf reinfahren kannst du eh knicken, aber die sind alle mit dem Fahrrad da reingefahren. Da hast du an der Ampel, an der Haupteinfallstraße in die Stadt, hast du an der Ampel einen Fahrradstau gehabt.
Ja. Habe ich neulich in Berlin-Friedrichshain erlebt, dass so viel Fahrräder sich aufgestaut hatten, dass die Grünphase nicht gereicht hat, um
die alle durchzulassen. Ja, da stehst du gnadenlos im Stau. Ist aber auch durchaus eine positive Entwicklung.
Ja.
Ja.
Hat der Reini nicht aus Kopenhagen erzählt, dass die ihre Fahrräder nirgendwo anschließen? Die
stellen nur einfach
das Fahrrad
hin.
in sich ab und stellen es irgendwo hin.
Genau.
Ich glaube, das hat der Schasen auch erzählt.
Habe ich auch gehört, ja.
Hat das der Schasen nicht auch erzählt? Die waren doch auch da irgendwo in Dänemark, ne? Oder?
Kann sein.
Ja.
Also ich weiß,
also vom Reini. Ja, ja, der Reini hat
im Podcast, genau. Zumindest in den Camping-Caravan höre ich ja zumindest bis jetzt noch nicht, aber in dem
feinen
Podcast habe ich das noch nicht gehört.
Okay, ja, dann kannst du vielleicht
im Camping-Caravan.
Oder Reini war es auf jeden Fall,
das weiß ich.
Ja,
aber das ist noch gar nicht lange her.
Ja, das ist aber auch da in dem Sinne unnötig, weil es ist einfach die schiere Masse.
Ja, vor allen Dingen, es hat ja jeder ein Fahrrad. Warum soll ich eins klauen?
Ja, gut. Auch das wird noch
auch
passieren.
Da aber gibt es noch Elemente,
die Dinger sind versichert und überhaupt und ne, ja, also.
Ja, aber trotzdem. Ja. Und die Länder haben teilweise auch etwas andere, ich sage jetzt mal vorsichtig, Preisstrukturen als die wir hier haben. Ja. Denn im Moment kannst du, also mittlerweile geht's wieder einigermaßen, aber du konntest eine ganze Weile lang konntest du eigentlich kein Fahrrad kaufen. Da bist du bekloppt geworden.
Es gab Lieferengpässe. Es
nicht nur das.
Ja. Und dann,
du hast
die Nachfrage war da und dann geht der Preis hoch. Der Markt regelt, wie Dennis gesagt hat.
Ja.
Nee, das war Stefan, der es gesagt hat.
Mhm. Ja, teilweise das Doppelte oder Dreifache.
Ja.
Ja, du hast, also E-Fahrräder kannst du im Moment sowieso nicht, also das konntest du sowieso dann irgendwann nicht mehr kaufen, weil sonst war immer so, ja, wenn das so 1500, 2000 Euro gekostet hat, war das viel. Mittlerweile liegen die bei 5.
Ja.
Ja.
Ja. Ganz locker. So, denn ein Bekannter von mir, der hat jetzt gerade keine Ahnung, irgend so was Besonderes, so ein E-Bike geordert, aber über Jobrad-Leasing.
Ja.
Und das ist genau das gleiche Ding wie mit den Firmenwagen.
Ja.
Ja, mit der Fahrzeugnutzung beim PKW. Das ist da. Ah. Also das finde ich.
Also wir haben Fahrräder, die keinen Motor haben, weil in Berlin ist es flach, in Brandenburg ist es flach.
Ja, da brauchst du
es schlicht
nicht.
Und
das ist richtig.
Du hast das Problem, wenn bei den Bahnhöfen mal der Fahrstuhl defekt ist. Wir haben ja fast überall an den S-Bahnhöfen dann schleppst du das E-Bike, aber
vergiss das einfach. Dann schleppst du die Treppe nicht hoch.
Ich habe neulich, als ich mit einem Freund unterwegs war in Neustrelitz, kamen zwei Damen an mit ihren E-Bikes und Neustrelitz hat so ein Tunnel unten vom Bahnsteig zum Vorplatz.
Aha.
Ja, können Sie uns da mal helfen? Die kriegten die Fahrräder nicht.
Klar.
Selbst obwohl an der Seite
der
noch eine Rinne war, weißt du?
Das geht so im 40-Grad-Winkel nach oben. Das kannst du
kriegen. Das kannst du vergessen.
Da brauchst gar nicht drüber nachdenken. Nein, aber das ist der Punkt. Ich habe das Problem ähnlich. Ja, wenn ich ein E-Bike will, dann baue ich mir das selber.
Und dann baust du dir direkt einen Mechanismus, wo das Fahrrad sich dann diese 40 Grad dann hochzieht.
Ja, das tut's dann sowieso. Das ist davon komplett unabhängig.
So wie Unibock vorne diese Seilroller.
Ja, auch das also, noch, ja, aber das Schlimme dabei ist, ich habe jetzt gerade aktuell wirklich ein Fahrrad gebaut und mit dem Motor ausgestattet, weil ich den testen will für ein Lastenrad.
Ah ja.
So, da bin ich gerade dabei, so ein bisschen an der Programmierung zu fummeln, dass der Also, dass das vernünftig hinhaut. Das Problem ist, dieser Motor ist so brutal. Aha. Es sind insgesamt 9 Leistungsstufen, die ich da abrufen kann. So, ab der 4. Stufe reißt mir das Ding das Fahrrad unterm Hintern weg. Ah, wenn ich da antrete.
Gut, ja.
Ja, das ist so, da ist ordentlich Dampf hinter. Ja. Das soll allerdings in ein Lastenliegerad rein. Deswegen, da ist es dann egal. Das Ding wiegt dann 35 Kilo. Da spielt es dann keine Rolle.
S-Bahn.
Ja, nee. Genau.
Deswegen. Ja. Und dann kommt das normale Fahrrad, kommt dann wieder als, ja, ohne Motor dann auf die Straße.
Also für mich ist E-Bike in dem Moment sowieso erstmal kein Thema, weil mit dem E-Bike zur Arbeit ist jetzt bei meinem Arbeitsweg etwas, was ich nicht machen möchte. Und ich möchte auf jeden Fall, wie viele Kilometer sind das? Frag mich nicht, ich fahr 20 Minuten mit dem Auto, Landstraße, also
20, 25
20 sowas, ja. Irgendwas in den
Dreh. Aber das könntest du mit dem E-Bike noch locker fahren.
Das könnte ich mit, aber die Strecke ist halt eine, wo ich das auch nicht machen möchte, aber Wind und Wetter und so weiter.
Das ist das nächste,
und so
eben, das ist es doch.
Ich möchte dann, weil Fahrrad einfach bei uns ein sehr adäquates Fortbewegungsmittel ist, möchte ich dann einfach ein normales Rad, und als wir da hingezogen sind, habe ich mir mit meiner Frau zusammen ein gebrauchtes gekauft,
ja.
Wo sich dann aber rausstellte, als wir mal eine längere Tour gemacht haben, dass mir da die Arme einschlafen, weil ich von der Größe her nicht richtig drauf gesessen habe.
Ja.
Dann war das so in den Corona-Zeiten und so, da wollte ich dann mal gucken, ne, was gibt's da so. Einfach dann wirklich auch jetzt nichts Schönes, Hollandrad, Gepäckträger, ja. Was weiß ich, zum Einkaufen, ja. Sowas, ja. Ne. Oh, habe ich mich dann erstmal nochmal gegen entschieden, weil war doch sehr teuer im Moment.
Auch die, ja,
auch
in der Corona-Zeit sind die Preise für Fahrräder in,
ja, und Gebrauch geht ja dann nur wieder für mich dann, wenn ich es dann doch mal irgendwie beim Gebrauchtmarkt, unser Fachhändler im Ort macht einmal im Jahr so einen Gebrauchtmarkt.
Wenn du es probefahren kannst.
Ja,
natürlich.
Wohl auch mal eben einen Moment länger um diesen Effekt, weil wenn ich die Arme so nach vorne habe, dass mir die nicht einschlafen und so, ne, dass ich das dann einfach nicht habe, dass ich dann auch die richtige Größe erwische. Natürlich gibt's immer mal Angeboten bei Kleinanzeigen oder sowas. Aber
ja, aber da hast du dann das
da
Problem,
das halt
du kaufst die Katze im Sack.
Genau.
Und ich weiß relativ genau, was ich will und was ich brauche.
Ja.
Und da hat jetzt letztlich jemand sich ein neues Fahrrad gekauft.
Ja.
Und wollte jetzt an dieses Fahrrad eine bestimmte Art von Schaltung dran haben. Also diese elektrische Shimano-Schaltung, diese neue, ne, die Version 2 davon. Die ist wahnsinnig teuer.
Ja.
Also hat er sich dann ein Fahrrad gekauft, wo diese Schaltung dran war.
Ja.
Und hat dann halt das Hinterrad mit der Schaltnarbe, die ganze Elektronik und das Krempel alles da rausgerissen.
Ja.
Und hat dann gesagt, okay, wer will den Rahmen haben? Also Rahmen mit Anbauteilen, ohne Räder und ohne die Schaltmimik und den Kram. Und der Typ, der das Fahrrad ursprünglich verkauft hat bei Kleinanzeigen, der ist das nicht losgeworden, weil das einen unheimlich hohen Rahmen hat. Das ist ein 58er Rahmen. Ja. So ein Riesending.
Ist auch mein Problem.
So. Und ich habe gesagt, bitte, was willst du für diesen Rahmen haben? Ich will diesen Rahmen.
Ja.
Ja, weil ich habe mein erstes gutes Fahrrad, also ich habe vorher so Baumarkt-Rennräder gefahren und mein erstes gutes Fahrrad, was ich bekommen habe für eine längere Fahrradtour, der Rahmen hatte 64 Zentimeter, allerdings nach alter Messweise.
Ja.
Und ich mag diese hohen Rahmen einfach.
Ach so.
Ich mag die deswegen, weil die einfach stabil sind, da passiert nichts. Du hast keine Gummi, kein Gummikuhverhalten am Hinterrad. Du hast keine, du trittst da rein und es passiert was.
Ja.
So. Trotz Alurahmen und trotz relativ dünnwandiger Streben. So. Das ist einfach super stabil. Das funktioniert einfach. Das ist alles toll.
Frage, bedeutet das sowas, dass du dann im Prinzip aufs Rad aufspringen musst sozusagen?
Nein, oder ich steig ganz normal auf.
Bein über den Gepäckträger. Kannst du, wenn du auf dem Rad nur die Zehenspitzen aufsetzen?
Nein.
Oder kannst
du den ganzen Fuß? Nein, das hat mit der Sitzhöhe überhaupt nichts
gar
zu tun.
Nichts?
Nein, die Sitzhöhe ist wie beim, also auch für mich passend wären, glaube ich, 53 oder so.
Ja.
Das heißt einfach nur, dass die Sattelstange ein Stück weniger rausguckt.
Ach so.
Das ist alles.
Ich habe das Problem, ich hatte mir einen Bergamont mit Tiefeinstieg, weil ich mir so gelenkig bin, gekauft. Man wird ja älter, ne?
Ja, natürlich.
Bleibt leider nicht aus.
Nee, das ist auch über 50. Frag mich nicht, ob 1, 2 oder 3.
Ja, müsste.
Und da habe ich das Problem, das ist das Problem. Zum Alter sage ich dir off-air was. Da bin ich im Straßenverkehr in Berlin, wenn ich anhalten muss an der Kreuzung oder so, einfach unsicher, weil ich wirklich nur mit der Fußspitze runterkomme.
Ja, das dann, mag ich nicht.
Da hast du dann aber ein grundlegendes Ergonomieproblem. Denn.
Ja, liegt das am Fahrrad oder an mir?
Es liegt an der Kombination zwischen dir und dem Fahrrad. Also das Fahrrad ist ja so gebaut oder sollte ja, also bei Kindern ist das ja so, dass das Fahrrad so ausgelegt wird und auch die Sattelhöhe so ausgelegt wird, dass ein Kind, wenn es die Füße auf den Boden stellt, ohne aus dem Sattel zu gehen, mit dem ganzen Fuß auf dem Boden steht. So. Deswegen sieht das auch immer ein bisschen komisch aus, wenn Kinder Fahrrad fahren.
Bin mir noch nicht aufgefallen.
Ja, das hat den Grund, dass die eigentlich, dass die Fortbewegung selbst auf dem Rad, also wenn die treten, völlig unergonomisch ist.
Weil die Knie nicht durchdrücken?
Nein. Ja, das kommt dazu und weil die Knie auch viel zu hoch ziehen müssen, um überhaupt Kraft ausüben zu können.
Ach so. Richtig. Ja.
Bei Erwachsenen ist das so, da hast du ja bestimmte Ergonomieregeln, die du einhältst. Und ich sag mal, wenn du nicht gerade eine Körperproportion hast, die das zulassen, dann musst du, wenn du anhältst, aus dem Sattel. Also du hast gar keine Chance.
Ja.
Also das eigentlich ja, ist das eigentlich das ist das vorgesehen.
Ich hinaus wollte.
Ich habe das auch versucht, weil ich eben diese Unsicherheit habe. Ja,
aber eigentlich ist vorgesehen, dass du beim Anhalten aus dem Sattel gehst. Immer. Du kannst nicht auf dem Sattel sitzen und kommst dann mit der Spitze des Vorderfußes auf den Boden. Das hat den Grund, dass du die Kurbel nicht unendlich tief montieren kannst. Ja? Und deswegen, also du bist ein ganzes Stück über dem Boden, wenn das Pedal bis unten hindurch getreten ist. Das muss so sein, damit du damit um die Kurve fahren kannst.
Ja, dann wissen wir nämlich, weil bei uns war ja sehr bergig in Lüdenscheid, wo ich aufgewachsen bin. Und genau das, was du gerade erzählt hast, ich bin es halt aus meiner Kindheit, wie ich Fahrradfahren gelernt habe, halt noch gewohnt, dass man
mit den Füßen auf den Boden kommt.
Ja. Und das ist für mich die totale Ungewöhnung.
Davon musst du dich einfach irgendwann verabschieden.
Aus dem Sattel kommen?
Ja.
Ja. Ja, das habe ich auch versucht. Das kriege ich auch nicht mehr gelernt.
So, die große Rahmenhöhe, der einzige Nachteil der großen Rahmenhöhe, insbesondere wenn du diese leicht abgeschreckte Mittelstange hast, also keinen Tiefeinstieg oder keinen Mitteleinstieg, ist, dass du, wenn du aus dem Sattel gehst, nur noch wenig Abstand zu dieser Stange hast. Ja. Was eigentlich sicherheitstechnisch ein bisschen doof ist, weil du da einfach Gefahr läufst, dass du dir die Weichteile einschlägst, wenn du notfallmäßig absteigen musst. Aber ich habe angefangen, Fahrrad zu fahren ich habe als Jugendlicher Fahrräder gefahren mit Diamantrahmen. Also sprich mit diesem Dreieck. Diesem Rahmendreieck mit der gerade liegenden oberen Stange. Ja. Und die waren alle so.
Ja.
Und ich habe mit diesen Fahrrädern Fahrradfahren quasi gelernt und habe auch springen gelernt. Ja, das heißt, normalerweise, wenn du notfallmäßig irgendwas machen musst, dann versuchst du dich von dem Gefährt zu trennen. Also bevor es zum Unfall kommt oder sowas, du versuchst dich halt durch einen beherzten Sprung von dem Fahrrad zu trennen, damit du das nicht noch in die Fresse kriegst oder
so. Das habe ich instinktiv gelernt mit, ich glaube, da war ich so alt wie mein Sohn jetzt. Wenn ich jetzt die Nase rümpfe, dann siehst du da so eine längliche Narbe. Das war dann der Rollsplit, auf dem ich mit dem Gesicht gebremst habe.
Ich habe lange Rollsplitter in den Händen gehabt, weil ich auch so mit den Händen gebremst habe. Aber das sind einfach Punkte, das lässt sich einfach nicht vermeiden.
Ja.
Aber das ist der Nachteil. Das hat aber mit der Sitzposition überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Aber ich habe jetzt rausgekriegt, bei dem Fahrradhändler meines Vertrauens bin ich auf einem Tiefeinstieg 48er Rahmenhöhe gefahren.
Ja.
Da fühlte ich mich auch an der Ecke, als ich halten musste bei der Probefahrt, erheblich sicherer.
Richtig, weil der Sattel tiefer ist.
Der Sattel ist tiefer und ich kam eben nicht nur mit der Fußspitze, sondern
aber
mit dem Ballen auch noch.
Wenigstens mit dem Ballen. Ja. Ja,
aber,
dann fühle ich mich auch wohler eigentlich.
Ja. Ja. Du hast aber dann, du erkaufst das mit einem Ergonomieverlust beim Fahren.
Ja, okay.
Das glaube ich.
Ja, ja. Das ist mir völlig klar, weil diese Regel, Knie durchdrücken, das geht dann nicht mehr.
Nein, du sollst ja das Knie nicht durchdrücken.
Nicht
Wenn du das Knie durchdrückst, machst du es kaputt.
Genau.
Das ist nicht der Punkt, sondern.
Ja, aber zumindest
es gibt,
nicht in Sitzposition treten.
Es gibt bestimmte, ich weiß die Details jetzt gerade nicht, aber es gibt ja bestimmte Regeln, wie die Linienverläufe sein sollen.
Ja, ja.
Na, du hast also zum Beispiel in der vorderen Pedalposition geht eine Linie vom Knie senkrecht durch den Vorderfuß, also durch die Pedalachse, solche Sachen. Du hast, wenn das Pedal ganz unten ist und du sitzt im Sattel, dann ist das Bein nicht ganz durchgedrückt.
Ja.
Ist das Pedal oben, also in der oberen Position, also in der maximal kurzen Position zum Sattel, hast du wiederum eine andere, dann hast du eine Hüftlinie, also eine Rücken-Hüftlinie, die du, ne, die senkrecht ist und so, also die dann da so durchgeht.
Ja.
Das sind alles Sachen, die musst du dann mit berücksichtigen. Und das verlierst du einfach, wenn du anfängst, mit Füßen auf den Boden zu gehen.
Mhm.
Ne, im Sattel. Deswegen ist der Punkt, normalerweise willst du aus dem Sattel. Das wird natürlich mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Ich merke das ja selber auch.
Weshalb ich auch gesagt habe, das Erste, was ich haben will, ich meine für eine Tour vielleicht dann hinterher auch irgendwas anderes, ein Turnrad oder so, aber das Erste, um mich jetzt dran zu gewöhnen, die kurzen Wege zu machen, ist ein Hollandrad. Und zwar halt ein holländisches,
einfach
ein Tiefeinstieg und fertig.
Ja. Aber ein Hollandrad hat natürlich eine geniale ergonomische Konstruktion, weil du aufrecht sitzt. Du bist damit nicht schnell.
Ja, genau.
Du bist damit in keinster Weise schnell.
Ohne beugen, sondern
du liegst nicht auf den Handgelenk.
Genau. Und da, genau das ist das, was ich erstmal möchte für den Alltag.
Was meinst du, warum auf meinem Tourenrad so ein Haufen Spacer unter dem Vorbau vom Lenker ist?
Ja.
Damit der einfach ein Stück höher kommt.
Ja. So, das ist mir muss übrigens, ja nicht gleich wie bei Harley Davidson sein.
Nein, aber du hast
mir beim Urlaub in Holland aufgefallen, die fuhren alle so senkrecht sitzend.
Ja. Hattet ihr Bonanza-Räder, als ihr
natürlich.
Nein, hatte ich nicht.
Ja, natürlich
hatte ich. Wolltest du eins haben?
Nein.
Ich hatte auch keins.
Ich habe sehr spät Fahrradfahren gelernt.
Okay.
Ich bin als Junge bin ich begeisterter Rollerfahrer gewesen. Mhm. Ich hatte einen sehr stabilen, schweren Roller mit luftaufpumpbaren Reifen.
Ja. Mit diesen kleinen Schubkarrenreifen, diese Dinger, ne?
Ja,
mit glatten Rillen. Ne?
Ganz toll, der lief super, dieser Roller. Mhm. Ich habe das Fahrradfahren dann erst gelernt, da war ich so 10, 11, würde ich sagen.
In dem Alter habe ich ein Bonanza-Rad gehabt und habe mich damit ein paar Mal böse aufs Maul gelegt, aber richtig böse. Und ich habe das auch nicht lange gehabt, das war vielleicht ein Jahr oder so.
Aber es war damals cool, oder?
Das war cool.
Bist du dich auf die Nase gelegt, hast schon, aber...
Das war so, das ging so von dem Kinderrad über ein, ja, so eine Art Rennrad, dieses Bonanza-Rad, ein BMX-Rad und der Rest waren dann so Baumarkt-Rennräder.
Ja.
Also so Dinger, die so nach 2000 Kilometern sind die auseinandergefallen.
Ich hatte dann das letzte Fahrrad, was ich dann lange hatte, war ein Vaterland-Tourenrad.
Ja, ja, sowas, ne? Oder... Was ich halt hatte, war ein Rad, das erste teure Fahrrad, was ich hatte, das war halt so ein richtig gutes Ding, auch mit einem gemufften Stahlrahmen und mit allem und so weiter. Das fährt jetzt mein Patenkind.
Ja.
So, da hinten ist...
Es geht langsam mit der Musik los. Ich will noch eine Anekdote loswerden.
Ja.
Ich war mal auf dem Hörertreffen auf dem Tempelhofer Feld.
Ja.
Da war auch Linus, das war von Holger Klein initiiert, und da war Linus Neumann mit einem Flexi-Rad. Also völlig ohne alles, ne?
Ja. Mit dem Fixie meinst du?
Mit dem Fixie. Ja. Und jeder, der mit diesem Fixie mal fahren wollte, kam mit dem Ding nicht klar.
Er hat Fixie-Rad gesagt.
Ja, aber ist wirklich so.
Hier leuchten die Hunde.
Ja, super ist das hier. Die Hunde mit leuchtenden Halsbändern.
Ja.
Hunde mit leuchtenden Halsbändern. Wir sagen schon Mehrzahl. Ich habe erst einen gesehen. Ja, aber
Hunde mit leuchtenden Halsbändern und Kinder ohne Telefonnummer.
Oh.
Ja. Ich hoffe, dass meiner irgendwann mal gelesen hat, sonst muss ich ihm das gleich sagen. Der hat nämlich gerade ein Foto von uns hier am Tisch gemacht. Das hatte ich ihm gestikuliert, dass er das mal eben machen soll.
Ja, ja,
sehr schön. Dann dir zukommen lassen für die Shownotes, Episodenbild oder so.
Ja, sehr schön. Ja, dann mach doch mal eine Abmoderation.
Ja, genau. Also, ne, so.
Bevor uns da der Bass reinhaut.
Genau, wir sind im Prinzip jetzt hier immer noch auf dem Potsdok. Es wird langsam dunkel, sehe ich gerade. Die Beleuchtung geht an, also hier kommen jetzt überall Lichterketten. Direkt gegenüber so eine schöne Spiegelkugel. Die Bühne kann ich nicht sehen, die weiß ich nicht, wie die aussieht, aber die wird bestimmt auch bunt sein.
Die Spiegelkugel ist so lange schön, bis sie einem voll ins Gesicht läutet, aber egal.
Richtig. Ja. So. Und deswegen können wir jetzt, glaube ich, zum gemütlichen Teil übergehen. Ja, wie das bei Audiodump immer so ist, das normale Programm geht los.
Genau. Wir geben zurück in die angeschlossenen Anstalten.
Wir gehen zurück in die angeschlossenen Anstalten. Anstalten ist immer gut. Guck mal, da geht jetzt auch das Lagerfeuer los.
Ja.
Mit Kindern.
Also, sehr, wobei ich jetzt noch eben abschließend sagen muss, was heißt, falsch ist es zu sagen, wir gehen zum gemütlichen Teil über, weil der Teil war hier auch gemütlich, die
das
letzten
ist wahr,
zwei
ja.
Stunden.
Ja.
Aber wir machen mit dem Programm weiter.
Ja, aber wie schnell das geht, wie schnell diese zwei Stunden rum sind.
Ja.
Und das ist das, was halt einfach immer passiert.
was das Podcasts ausmacht.
Ja. Ja, zumindest die privaten Laber-Podcasts aus unserer Indie-Bubble und das liebe ich auch sehr.
Genau. Und dass es eben wirklich von hier nach da geht und das ist eben dieses Bisamratten-Thema. Wir haben einfach, wir können einfach über...
Wir waren uns aber klar darüber, als wir anfingen...
Dass genau das passiert.
Dass wir nerdig werden, aber wir haben
dürfen.
Wir waren ja ein Zirkel, der das wollte.
Genau.
Und ja, der das wollte, der das durfte und
der keine Bisamratte brauchte.
Genau, und der, wo das auch sinnvoll ist. Also wir haben im Prinzip über Bisamratten geredet und ohne über Bisamratten zu reden.
Genau.
Ja,
das muss man erstmal hinkriegen.
Das ist gut. Und vor allen Dingen, es ist wieder das passiert, in meinem Fall, hoffentlich geht es jetzt nicht, dann strecke ich es nicht zu sehr, die Sache mit der Elektromobilität war ja jetzt auch wieder so ein Thema, da bin ich nicht drin, es interessiert mich wohl ein bisschen.
Ja, genau.
Und trotzdem entspinnt sich daraus ein Gespräch, wo jeder drin teilnehmen kann. Und
wo jeder auch noch was mitnimmt.
Genau, und ich finde das so spannend, dass diese Art von Gesprächen möchte man nochmal erwähnen für alle, die nicht bis jetzt beim Podstock waren und das hier hören, kommt hier hin, diese Gespräche passieren ja aus Versehen, auch ohne Mikrofon.
Genau.
Ohne Witz.
Genau.
Und das ist einfach toll.
Kannst du mir bitte die Worte nicht aus dem Mund
nehmen? Also das passiert einfach. Es ist hier auch so, nicht nur diese Gespräche, sondern auch andere Gespräche.
Ja, du stehst
dass du mit irgendjemandem
zusammensitzt
und dann passiert irgendwas. Oder du unterhältst dich über irgendwas, was plötzlich dann ganz wichtiges Thema wird und wo du dann merkst, okay, jetzt habe ich wieder was dazugelernt.
Oder ich wo du auch einfach dann denkst, wo du es vorher nie gedacht hast, wow, das ist ja interessant, erzählen.
Ja,
ne?
Genau. Wie es mir mit Dennis und dem Deutschen Wetterdienst passiert ist.
Ja, genau so.
Super.
Ne? Also,
war das?
Oder
Dennis.
Dennis bin ich. Hendrik war es.
Hendrik, sorry.
Ich kann dir was über Sandstein erzählen. Aber
das erzählst du besser meiner Frau, die ist Geologin.
Ja. Aber ich finde das auch spannend.
Oh, da müssen wir auch wieder drüber reden, weil ich,
okay.
Später.
Also, wir hätten Material für weitere Podstocks.
Ja.
Und ich denke, das kann man ja auch machen.
Ja.
Sehr geil.
Definitiv.
So. Ja, prima. Also, dann kann ich jetzt einfach nur noch dazu sagen, dank euch.
Gern geschehen.
Und dank allen Zuhörenden, die sich das dann hinterher auch noch anhören.
Ich verwende jetzt diesen Satz, den ich neuerdings zu hassen gelernt habe. Ich bedanke, danke, dass ich dabei sein durfte.
Oh ja, das stimmt aber
das
auch.
Kommt danke, neuerdings dabei sein in öffentlich-rechtlichen
häufig.
Mittlerweile beenden Leute Interviews so.
So, weil das der erste, seit meinem Neueinstieg, der erste Podcast jetzt wieder ist, wo ich zu Gast war.
Ja.
Was nicht an Einladungsmangel lag, sondern daran, dass meine Technik von zu Hause noch nicht funktioniert hat.
Okay.
Und ich dann eine Einladung absagen musste, weil ich nicht teilnehmen konnte. Mhm. Und das Problem hat man ja hier nicht. Hier ist so viel Technik und
hier
man
steht
setzt
so
sich
viel,
einfach an den Tisch.
Wie gesagt, wie war das noch mit dem N+1?
Exakt.
Das haben wir jetzt gerade hier gelöst, ne? Zwei Headsets und eben das Mikrofon dazu, weil es eben anwesend ist.
Ja.
So.
Ja.
Ja.
Habe ich es nicht umsonst mitgenommen.
Genau. Du hast es einmal verwendet, reicht doch. Ist doch alles super.
Ist doch super.
So. Ja, prima. Es gibt noch so viel mehr Themen, über die wir gar nicht geredet haben. Aber das bewahren wir uns dann auf.
Das vertagen wir.
Das vertagen wir einfach und machen dann da an der Stelle irgendwann weiter. Prima.
Gerne.
Tschüss.
Gut. Tschüss.
Tschüss. So.